Jetzt haben wir beim Reinkommen schon mal die Frage gestellt, ob ich ein guter Politiker wäre. Und da wollten wir gleich am Anfang drauf eingehen. Aber was mir heute ganz, ganz wichtig ist, Leute, ihr habt das Video vielleicht gesehen letzte Woche von mir zur Energiepauschale, hat es, glaube ich, erstmal geheißen, was die Bundesregierung vorhat. Und dann habe ich schon länger jemanden, den ich verfolge auf TikTok und er mich auch verfolgt. Und wir sehen uns immer mal wieder in die Kommentaren. Und dann habe ich gleich geschrieben und gesagt, hey, wir müssen telefonieren, du musst in meinen Podcast kommen. Und jetzt sind wir... Am Freitag haben wir geschrieben, jetzt ist wenige Tage drauf und freue mich, dass er heute schon da ist, um über so ein wichtiges Thema und über viele andere Themen auch zu sprechen. Heute bei Hannes Zwetschke am Mikrofon.
Mit Konrad Bauer, ich freue mich sehr.
Konrad, grüß dich.
Danke dir.
Wir folgen uns schon länger, gell?
Tatsächlich, ja.
Ja. Was ich ganz interessant fand, wir haben ja dann telefoniert und also ich würde sagen, in meinem Gefühl hätte ich gesagt, das ist ein CSUler. Und dann bin ich auf die Webseite gegangen und habe da, hat ausgeschaut nach CSU. Hast du ja gerade gefragt, ob wir schon mal Wahlkampf gemacht haben. Kann ich, glaube ich, was dazu sagen. Und dann habe ich trotzdem gar kein CSU-Logo gefunden. Mir war es ganz wichtig und es ist mir auch wichtig für die Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer zu sagen, wir werden kein politischer Podcast. Aber ich finde es ganz interessant, dass wir jetzt mal jemanden haben. Wir haben auch tatsächlich schon mehrere Politikerinnen auch angefragt, weil wir die Frauenquote ein bisschen heben wollten.
Ja, damit kann ich jetzt nicht dienen. Also
ist ja, schade, ja. Aber mit der gleichen Frisur wie ja. Ich kann es dienen.
Wenigstens das.
Und ich finde es ganz interessant, weil wir dann am Telefon auch so gesagt haben, wir würden ganz gerne mal erklären, was wir, wenn wir jetzt, und da, ich glaube, entsteht schon das Problem, was wir Bürgerinnen und Bürger von der Politik erwarten können. Und dann hast du gesagt, ja, und es wäre auch mal ganz schön, als andersrum zu machen und zu sagen, was können denn die Politikerinnen und Politiker von den Bürgern erwarten? Und da sieht man, glaube ich, schon das Grundproblem. Gell? Das hört sich an wie zwei Seiten so. Und das war mir wichtig, jetzt am Anfang zu sagen, das wird kein CSU-Podcast werden. Wir wollen damit auch keinerlei politische Aussage machen. Dieser Podcast soll auch nach wie vor ganz breit aufgestellt sein.
Ja.
Aber das fand ich so interessant, dass du das gar nicht so raustragst, auch das Thema.
Nee, ich verstecke es logischerweise nicht. Wäre auch unsinnig, ehrlich gesagt, und auch unglaubwürdig. Über Glaubwürdigkeit und so weiter in der Politik ist ja immer so ganz, ganz wichtig und sensibel darüber zu diskutieren. Ich bin ein CSUler, ja. Parteipolitisch braucht man nicht sein, politisch ja, das finde ich wichtig, weil das sind wir alle irgendwie, zumindest da von der Politik beeinflusst. Warum ich das für mich jetzt nicht so als Parteilabel von wegtrage oder sowas, ist einfach dem geschuldet, dass ich als direkt gewählter Stimmkreisabgeordneter auch ein bisschen einen anderen Auftrag habe. Es gibt ja unser Wahlrecht, der schon mal eine Wahl mitgemacht hat und ich hoffe, das sind die allermeisten, meistens zwei Stimmen, erste und zweite Stimme. Ich bin derjenige, der über die erste Stimme bei mir da gewählt worden ist. Das heißt, die Leute wollten mich direkt. Manche wollten mich auch direkt nicht. Das gehört auch dazu.
So ist es.
Aber im Wesentlichen wollten mich die Leute direkt. Ich vergleiche es mal so ein bisschen wie ein Bürgermeister. Der Bürgermeister ist am Schluss auch gewählt, zwar von seinen Parteifreunden meistens wahrscheinlich. Also der hat wahrscheinlich mehr Wähler aus seinem Klientel bei sich vereinen können. Aber ist am Schluss dann für alle Bürgerinnen und Bürger da.
Aber jetzt fällt mir gerade eins auf. Wir müssen den Leuten erstmal sagen, was du machst. Du bist im Landtag.
Das ist richtig. Tatsächlich. Ja, wir steigen gleich viel zu tief ein.
Ja, wir sind schon voll drin.
Weil wir Genau, ich bin seit Oktober 23, war die letzte Landtagswahl, bin ich Abgeordneter, eben direkt gewählter Abgeordneter.
Wie kommt man auf die Idee? Was jetzt ganz auch spannend ist, das vereint uns ja vielleicht auch ein bisschen, warum wir uns da sympathisch sind. Du warst davor Projektmanager in der Werbeagentur.
Brutal. Richtig, ja, tatsächlich.
Da gibt es ja nochmal einen Plan nach der Politik vielleicht.
Ja, es war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dir so ein bisschen gefolgt bin, weil ich einfach da früher aus meinem früheren Berufsleben mal gesehen habe. Ich habe da immer eine Affinität dazu und fand es einfach spannend, dass das Agenturleben, Werbegeschichten und so weiter, das ist einfach spannend, schaue ich mir gerne um. So, und dann ist mir da so ein bisschen reingeschlittert. Ich bin dir gefolgt, du mir und so weiter. Und warum ich überhaupt politisch aktiv geworden bin, konnte ich nicht auf ein Ereignis festnageln, glaube ich. Ich fange anders um. Ich sage immer vor so Schülerklassen, weil die Frage kommt auch oft, wie wird man eigentlich Politiker? Und ich sage immer so ein bisschen scherzhaft und selbstironisch, ich war immer schon in der Schule so ein Mittelding aus Klassensprecher und Klassenclown. Das heißt, einerseits Verantwortung übernehmen, andererseits sich selber aber auch nicht zu wichtig nehmen und gleichzeitig, das gehört natürlich für einen Politiker auch dazu, irgendwie schon auch im Mittelpunkt stehen zu wollen. Andere gibt es, die wollen das überhaupt nicht. Meine Frau zum Beispiel sagt, ja, vor großen Menschenmengen und so ist das jetzt nicht so mein Ding. Oder einfach im privaten Leben mit die Wählerinnen und Wähler in Kontakt treten müssen, das gehört natürlich zu meinem Alltag auch dazu. Auch wenn die Sitzung vorbei ist. Und das musst du ein bisschen annehmen. Wie bin ich dann dazugekommen? Ich war in dem Fall in der Jugendorganisation von meiner Partei aktiv, ehrenamtlich. Ich bin da über so freundschaftliche Beziehungen reingekommen. Wir haben schnell so klassische Themen gehabt in der Jugend wie gegen die Sperrstunde bei den Clubs, für Jugendzentrum kämpfen, gegen den Bürgermeister, der damals halt nicht in unserem Sinne gute Politik gemacht hat und so weiter. Also das volle Programm und dann schlitterst du da so Schritt für Schritt immer tiefer in diesen Fuchsbau, möchte ich fast sagen. Und dann irgendwann ist die Entscheidung käme von meinem Vorgänger als Landtagsabgeordneter, der gesagt hat, er tritt jetzt nicht mehr an für das Direktmandat. Und dann habe ich gesagt,
wer macht jetzt?
Ist ja logisch, der Bauer muss mal. So was mir ich ausdenkt. Und dann habe ich natürlich erst noch ein paar Leute überzeugen müssen, bei mir vor Ort, im Kreisverband. Bei uns ist das relativ breit und basisdemokratisch aufgestellt. Dass man in einer Delegiertenversammlung mit, ich glaube, 150 Leuten oder sowas musste dann als Kandidat gekürt werden und so weiter.
Also, aber warst du davor irgendwie im Stadtrat?
Ja, das kam dann so. Ja, ja, im Stadtrat, das habe ich kandidiert und so weiter. So jetzt übersprungen tatsächlich. Bin dann gleich zur Berufspolitik und Landtagswahl 23 war dann.
Also in Traunstein ist man Stadtrat schon Berufspolitik?
Nee. Entschuldigung, habe jetzt, wie gesagt, übersprungen in der Erzählung. Aber ehrenamtlich war ich seit 20 eigentlich, genau. Also 14 das erste Mal kandidiert für den Stadtrat. Als kleiner, junger Kerl gemeint, die warten alle auf mich, weil alle kennen mich. Ich bin der Schlauste, der Beste, der Tollste.
Natürlich.
Hat dann
wartet nicht funktioniert.
Dann habe ich 6 Jahre später nochmal probiert. Bin dann gewählt worden, bin seitdem auch Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Hier 2 Jahre wieder Kommunalwahl, bin wieder gewählt worden. Kreistag war ich dann auch seit ein paar Jahren dabei. Das ist also das Ehrenamtliche und seit 23 darf ich sozusagen mein Hobby ja Beruf nachgehen, also politisch aktiv sein und eben auf der landespolitischen Ebene da unterwegs sein. Und die Zahl werde ich ja nie vergessen. 28.093 Stimmen habe ich gekriegt. Weiß nicht, ob ich meine späteren Wahlergebnisse auch so genau weiß, aber das ist so ein bisschen mein Checkpoint, wo es dann sozusagen von Ehrenamt in Hauptamt.
Und das fand ich ganz interessant, weil als wir telefoniert haben am Freitag, hast du gesagt, ich bin ja von allen gewählt worden. Das hat ja nichts, das endet ja nicht am Parteibuch. Und weißt du, was da würde ich mir deine Meinung mal interessieren, weil also das sind verschiedene Punkte. Also vielleicht mal ganz grundsätzlich, weil immer Leute hier schreiben, wär nicht die Politik was für dich, Hannes.
Ja.
Und ich sag dir eins, du hast auch gelacht gerade und hast gesagt, ja, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du bist zu sehr Unternehmer. Weißt du, was ich letztens gesagt habe? Nee, also ich könnte mir das auch nicht reinziehen, um ehrlich zu sein, diese dauernden Diskussionen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, da ging es um die Bürgermeisterwahl jetzt in Augsburg. So, kannst du dir das nicht vorstellen, Bürgermeister oder so? Ich sage, nee. Was ich mir vorstellen könnte, wäre König. König könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, ja, nicht Diktator zu sagen.
Ja.
Und das bewundere ich das bewundere ich so an der Politik auch, weil es ist ja nicht nur so, dass man in der Öffentlichkeit steht, dass man mit jedem reden muss, dass man für jeden da sein muss. Okay, das ist mal das eine. Aber was ja wirklich unglaublich ist, das ist ja auch bei deinen Videos, du kannst in jede Kommentarspalte reingehen und überall gehen Rabbit Holes auf.
Ja.
Und das ist was ich nicht. Ich meine, wenn man jetzt Content macht wie ich, hat man das auch, dass man ein, zwei Deppen dabei hast. Gerade hat man der Bond 007 kommentiert, irgendein Krampf und so. Also Klarnamen ist kein Thema bei sowas. Aber bei euch in der Politik sind ja teilweise ist es nur Anti in den Kommentaren. Ja. Aber woraus, weißt du, die Fragen, die da manchmal sind, ist man ein guter Politiker, wenn man so ist wie ein Franchise-Nehmer? Mhm. Das frage ich mich immer. Wer macht den Franchise? Das ist so, ich will nicht selber unternehmen, aber ich will trotzdem irgendwie was machen. Was muss man da für ein Typ sein? So, weil, weißt du, aus diesem, ich habe einen Auftrag als Politiker und ich will da für die Leute Politik machen, fürs Volk da sein. Und dann schaut man diese Kommentarspalten. Woher nimmt man, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
Ja, da sprichst du viele Sachen aus meinem Alltag an. Sorry. Frosch im Hals.
Ja. Aber ist kein Problem, ich kann eine Stunde weiterreden.
Ja, das denke ich mir fast. Da sprichst du viele Sachen aus dem Alltag an, die ich tatsächlich nicht so dramatisch wahrnehme. Das ist, glaube ich, schon mal die erste Eigenschaft, die man vielleicht gar nicht erlernen kann, die man einfach hat. Ich vergleiche es auch mal ein bisschen mit, ich bin heute in anderen Berufsfeldern wirklich völlig aufgeschmissen, um mir zu sagen, habe ich ja absolut Abneigung. Ich kann mir zum Beispiel nie vorstellen, dass ich im medizinischen Bereich arbeite. Nicht, weil ich das nicht schätze, ganz im Gegenteil. Es ist so wundervoll, dass wir Leute haben, die das können. Ich bin immer froh, wenn ich aus dem Krankenhaus wieder rauskomme. Hoffentlich als Gesunder. Aber wenn ich immer ins Krankenhaus rein muss, also irgendwie so körperliche Abneigung, nicht gegen die Personen und so weiter, aber
das medizinische
Umfeld ist gar nicht meins. Deswegen sage ich, das gleiche Phänomen gibt es wahrscheinlich im politischen Umfeld. Es gibt Leute, die Menschenmengen, einzelne Angriffe, weit unter der Gürtellinie, bis hin zu Drohungen, anonyme Geschichten und so weiter, das ist ja die komplette Bandbreite dabei. Die wird es aufregen und aufreiben oder brechen vielleicht sogar. Und ich denke mal, also ich schlafe bis heute relativ gut, seit anderthalb Jahren ein bisschen weniger gut, weil wir eine kleine Tochter haben. Aber das macht mir nichts. Deswegen, ich weiß nicht woher und ich will ja nicht sagen, dass das eine besonders tolle Eigenschaft ist, aber es ist halt einfach so. Also du musst, um politisch Verantwortung oder vielleicht dann sogar mal Führungsverantwortung übernehmen zu wollen, halt damit umgehen können. Man sagt ja immer so das alte Sprichwort, wer in der Küche arbeitet, muss auch Hitze gewohnt sein. Das gibt es in jedem Umfeld. Und in Politik ist halt das. Mhm. Es gibt ein paar Situationen, wo ich sage, naja, unangenehm bis unerwartet und brauche ich nicht immer. Also gerade wenn man zum Beispiel in erkennbar privaten Situationen, keine Ahnung, ich sitze mit meiner Frau auf ein Glas Rotwein beim Italiener und dann kommt nur einer her und ach, weil ich die gerade ziehe oder so. Oder einfach in privaten Situationen, wenn du einfach gestört wirst und du bist halt leider irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens, zumindest in meinem Umfeld. Also ich bin jetzt ja kein Promi deutschlandweit oder so, aber in deinem Umfeld, in deinem Stimmkreis kennen dich die Leute.
Nee, ist rechtlich, du sitzt ja auch im Ausschuss für Bildung und Kultur. Ja. Rechtlich bist du Person des öffentlichen Rechts, also bist auch fotografierbar und alles, oder?
Boah, hab ich mir ehrlich gesagt noch nie
gemacht. Ich glaube tatsächlich, das ist rechtlich tatsächlich, also es ist dann einfach vorbei.
Ich würde es mal so, habe ich mir jetzt noch nie so auf der Zunge zergehen
lassen, aber
es ist so, ja.
Aber es ist ein spannendes Thema, würde ich mich damit beschäftigen, weil da geht es auch darum, geht es auch um das Kind.
Ja. Irgendwann.
Richtig interessant.
Das haben wir tatsächlich jetzt auch schon. Immer so ein bisschen die Abwägung. Wenn wir selber was posten, ich poste ja ab und zu einmal auf Instagram Familienfotos oder sowas, also ganz selten, dann tue ich natürlich so einen Sticker drauf und sowas oder von hinten bloß fotografiert. Wenn ich meine Tochter jetzt zufälligerweise dabei habe, was eh ganz selten ist, in irgendeinem, weiß ich nicht, Jubiläum oder Festtag oder was auch immer. Klar, wer hat fotografiert? Mhm. Kannst du fast nicht ausschließen. Das ist uns auch bewusst. Ich finde, das ist in einem gewissen Maß noch vertretbar. Wenn es jetzt ausgenutzt wird, was Gott sei Dank noch nicht passiert ist,
ja.
Zumindest habe ich nichts mitgekriegt, dann ist natürlich ja strafrechtlich relevant irgendwann. Da musst du mal nachgehen. Aber für den Moment ist das immer noch so ein bisschen ja, die Abwägung, die wir da momentan so treffen.
Jetzt muss man mal erklären. Du schaust ja in die Kommentarspalten rein, oder?
Ja, ja.
Und es macht dann, also ist da einfach wurscht oder kann schon mal lachen oder mal sagen, was ist das für ein Depp oder, weißt du, vom Feeling her oder kommt da mal der Puls oder ist es tagesformabhängig, weil das merke ich zum Beispiel, oh, also ich kann mich manchmal ja so kaputt lachen über so Kommentare, wirklich, also er heitert mich wirklich an dem guten Tag, das sind bei mir 8 von 10, aber an 2 Tagen ist auch so, da kann ich mich richtig abfacken lassen oder manchmal so. Und was ich auch ganz interessant finde, das stelle ich auch immer wieder bei Politikerinnen und Politikern fest, die löschen nichts. Also es ist meine Kommentarspalte, es gibt diese Kommentarspalte nur, weil ich den Content erstellt habe, das ist auch was ich lernen musste. Ja. Diese Kommentarspalte würde nicht geben, wenn ich das Content-Piece nicht gepostet hätte. Und damit ist es mein Wohnzimmer. Und der kommt rein und scheißt mir auf den Teppichboden im Wohnzimmer. Und dann nehme ich mir auch raus, wenn es einfach unter der Gürtellinie ist, dann lösche ich das auch.
Ja.
Allein, weil ich auch, das ist leider auch nachweisbar in den Algorithmen, eine gewisse Stimmung in meinen Kommentaren. Ich will einen positiven Vibe, ich will Leute Rückenwind geben und so weiter. Und die Algorithmen entscheiden heute schon auch, leider ja, eskalieren sie am meisten bei negativen Sachen. Ja. Aber sobald es die Waage kippt auf negativ, wird es auch Leuten ausgespielt, die vorwiegend negativ kommentieren, um das Ganze noch weiter anzuheizen. Ne?
Ja.
Und die denken mir manchmal, die Plays gehen dann Autos für die Leute, die zuhören, die kein Content machen. Je mehr Hate abgeht, je mehr Kommentare, desto mehr wird das Video ausgespielt. Das Schöne ist nur, wenn es oft ausgespielt wurde, kannst du die Kommentare einfach löschen. Die Plays hast du ja trotzdem gehabt.
Ja, das kann das machen. Ich glaube, dass das bei mir eher aber wahrscheinlich von Leuten von meinem Berufsstand schneller zum Bumerang wird wie bei dir. Mhm. Gehe ich mal davon aus. Also das Risiko von einem dann gegenläufigen Shitstorm, der löscht Kommentare und so weiter. Es gibt ja immer irgendeinen Trottel, der einen Screenshot gemacht hat und so weiter. Das wäre mir den Aufwand dann nicht wert.
Wenn es dir ein bisschen wurscht ist, finde ich es eh besser. Ne?
Ja, mir ist es ja tatsächlich wurscht. Ich bewerte es aus 2 Blickwinkeln, möchte ich so meinen. Also erstens mal, für mich ist es tatsächlich nicht so relevant, was irgendein Bond 007 oder wer auch immer.
Ja, Bond 007, definitiv das ist mein Highlight heute.
Über mich schreibt, weil ich ganz genau weiß, erstens mal, ja, ich weiß eben nicht genau, wer dahinter steckt, vielleicht ist es irgendein komischer Bot oder sonst was, also ist überhaupt ein natürlicher Mensch dahinter? Das ist immer die Frage. Und das Zweite, wenn es ein natürlicher Mensch ist, dann ist der heute extrem klar. Dann denke ich mir, ja, okay, was soll ich mich jetzt mit dem ärgern? Das ist der erste Blickwinkel. Und der zweite, also marketingtechnischen Hintergrund, du willst ja in der politischen Kommunikation auffallen. So, das heißt, das Beste ist eigentlich, wenn du irgendwas raus hast, irgendeine Message droppst, wo dann sowohl Befürworter als auch Gegner sich in deiner Kommentarspalte battlen. Meistens ist es natürlich so, dass irgendwann die Gegner Überhand nehmen und die sich dann nur selber da bewerfen und alles Mögliche und du bist der größte Depp, den wir jemals gesehen haben. Das ist einfach so. Die Dynamik musst du einfach annehmen, aber wenn du es schaffst, über irgendwas eine Diskussion auf deiner Plattform, auf deinem Wohnzimmerteppich zu erzeugen, zu provozieren, dann hast du es ja geschafft. Weil du willst ja im Gespräch bleiben und dann ziehen sich Leute vielleicht wieder Argumentationen raus und dann ist das ja alles das, was du eigentlich gerne hättest. Und deswegen sehe ich da relativ gelassen drüber. Und ob ich Puls kriege? Ja, selbstverständlich. Das sind ja alles irgendwo so gestrickt, dass man sagt, naja, man lässt es nicht kalt, aber ich gehe vielleicht damit anders um. Also es gibt wenig Sachen, die ich mir jetzt wirklich zu Herzen nehme, die mich jetzt belasten. Da gibt es wirklich ganz, 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 ganz wenige. Was mich aufregt in so einer politischen Diskussion, ist tatsächlich, das klingt vielleicht ein bisschen überheblich, Uninformiertheit. Wenn ich weiß, erstens, ich habe recht und zweitens, ich habe mehr Informationen wie du. Ich bin nichts Besseres, aber in dem Punkt weiß ich mehr. Das regt mich auf. Und wenn dann jemand schreibt, so ist es nicht, glaube ich nicht, oder? Dann denke ich, ja, du Vollidiot. Mhm.
Da denke ich mal, aber ich sehe eine ganz generelle Uninformiertheit schon flächendeckend auch. Also ich finde es ganz interessant, wenn man auch mit Leuten das diskutiert, wie gesagt, in Augsburg war ja jetzt erste Bürgermeisterwahl. Dann hatten wir in Augsburg diese, die ich auch verurteile, diese völlig übertriebene Razzia in dem Cityclub. Das ist ein ganz eigenes Thema, braucht man jetzt nicht einsteigen. Aber dann siehst du, wenn Leute sagen, ja, aber da hätte doch eine Bürgermeisterin was machen müssen, dass die überhaupt, und das finde ich ganz interessant, wir wissen, meines Erachtens auch ich, wir wissen viel zu wenig, was macht denn Bürgermeister, wo ist denn Staat, wo ist Staatsanwaltschaft, wo ist Polizei? Ja. Und jetzt geht es ja weiter, was ist Landtag, was ist Kreisrat, das könnt ihr keiner beantworten.
Nee. Im Gegenteil, die Leute vermischen es bewusst oder unbewusst. Bei mir sind viele Bürgergespräche im Büro, die erwarten, dass ich Baugenehmigungen erteile. Die sprechen mich mit Herr Landrat an. Ich bin Landtagsabgeordneter, nicht Landrat oder Landratsabgeordneter.
Ich nehme mich nicht aus. Ich habe heute früh Gemini gefragt, ist der Konrad im Landtag, weil er Landrat ist? Ja. Und hat, also dass er nicht gesagt hat, ja, Bruder, jetzt informierst du dich mal und dann sagst du den Podcast ab und dann reden wir in einem Jahr nochmal.
Das passiert tatsächlich alltäglich. Das finde ich aber noch gar nicht schlimm. Schlimm fände ich es, wenn die Leute nicht mehr die Hürde überspringen, die ja gar nicht so groß ist, dass sie ja zu ihren gewählten Abgeordneten oder Mandatsträgern, Volksvertretern hingehen. Das fand ich gesamtgesellschaftlich viel verwerflicher, wenn man irgendwann mal in so einer Situation ist, dass die Leute nichts mehr von mir wissen wollen.
Das sage ich, ist mir eh wurscht.
Genau. Ich finde es völlig okay, wenn jemand kommt zu mir und sagt, hey, ich habe ein Problem, hilf mir. Ich weiß gar nicht, ob du mir helfen kannst, aber hilf mir. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Als Volksvertreter bist du, so blöd es klingt, fürs Volk da.
Aber verstehst du diese Grundskepsis, weil also je mehr ich diesem Treiben auf der Welt vor allem zuschaue, kommt schon bei mir manchmal auch das Gefühl, dass ich ganz klar als falsch einordnen kann, aber dass das alles auch nur ein Schauspiel ist. Weil also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt nach Amerika schaue, das kann nicht sein. Also ich habe gestern eine Statistik gesehen, ich glaube 63% der Amerikaner gehen davon aus, dass der Mann nicht mehr gesundheitsfähig tragbar ist.
Ja.
Und dann sitzt du da und es ist ganz interessant, weil irgendwas passiert im Kopf, also irgendwie nimmt man das ja hin, ne? Wie ist es mit den Epstein-Files?
Ja.
Das ist jetzt so und jetzt, aber jetzt merkt man schon, es wird wieder leichter im Kopf, ja. So, es verschwindet. Und also irgendwie kann ich schon auch, weiß nicht, ob es ein Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker sind, aber irgendwann steige ich schon auch ein und denke mir so, naja, vielleicht ist es doch tatsächlich alles ein Schauspiel, weil wie kann so ein Irrer da in so ein Land so regieren und die ganze Welt gerade gefühlt ins Wanken bringen?
Ja.
Dann verstehe ich die Leute schon auch, die sagen, ja, die machen doch eh alle, was sie lustig sind.
Ich glaube, dieses grundsätzliche Misstrauen gegen alles, was irgendwie staatliche Strukturen bedeutet oder vermeintlich staatliche Strukturen bedeutet, kommt in den letzten 5, 6 Jahren schon vermehrt. Ich habe so ein bisschen die Schlüsselmomente gehabt, natürlich in der Corona-Pandemie, wo mir leider aus dem engsten Umfeld so diese Aussage, das waren ja immer so bei uns zumindest wöchentlich oder täglich, diese ganzen Statistiken, Inzidenzen, Todesfälle und so weiter. Und jeder hat so ein bisschen das eigens interpretiert. Und dann haben leider in meinem Umfeld gesagt, ich weiß das gar nicht so recht, ich schaue mir jetzt mal die Zahlen an. So mit dem Hintergedanken, das, was mir jetzt gerade, weiß ich nicht, Gesundheitsamt oder Tagesschau oder was auch immer gerade vorliegt, das glaube ich gar nicht. Ich muss mir jetzt mal anschauen. Ich finde das nicht schlecht, wenn man reflektiert und sagt, man hinterfragt und so, das ist in Ordnung. Aber so mit der Grundidee, ich glaube das nicht. Da steckt irgendein Virologe dahinter.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja Unschuldsvermutung, sondern genau das Gegenteil. Genau.
Und das zirkt sich durch. Und natürlich wird das auch von manchen politischen Kräften extrem befeuert, unterstrichen, unterstützt, wie auch immer. Da schöpfen manche einen politischen Erfolg raus.
Ganz das große Empfehlung, so. Netflix, Cambridge Analytica mal eingeben. Also genau. Top-Empfehlung, genau. Wer wirklich mal ein bisschen Bock hat einzusteigen, genau. Cambridge Analytica, bewiesen, Wahlkampf Trump.
Richtig.
Streuung von Desinformationen über gekaufte Marketingagentur eigentlich, muss man sagen. Ne?
Ist nichts anderes.
Also das muss man sich mal anschauen. Das ist schon interessant. Ne?
Ja, und so funktioniert der Wahlkampf. Also professioneller Wahlkampf funktioniert datengetrieben, funktioniert dadurch, dass du die Leute genau denen Informations- oder Wissensköder gibst oder geben möchtest, der auf ihn maßgeschneidert ist. Man machst ja du nichts anderes. Das Produkt muss am Schluss dem Kunden gefallen.
Ja, Cambridge Analytica, absolute Empfehlung. Aber natürlich, wenn man schon so ein bisschen auf der Ecke Verschwörungstheorie unterwegs ist oder Misstrauen gegen Politik, ja, sollte man sich vielleicht nicht anschauen. Aber ja.
So läuft es halt. Das ist in gewisser Weise momentan das Spiel. Das musst du halt annehmen. Ich sage nicht, dass man da keine Rezepte dagegen hat, aber das muss dir klar sein. So funktioniert es halt.
Und aber wann fängt das an? Also in welcher Phase fängt es an? So ein Augsburger Bürgermeister-Wahlkampf ist ja noch nicht da am Start.
Also Cambridge Analytica ist jetzt noch nicht Kommunalwahlkampf. Das definitiv nicht. Also so professionell, so detailliert, mit so viel Ressourceneinsatz passiert das sicherlich nicht. Die Methodik dahinter schon. Geh auf den Stammtisch, geh auf, keine Ahnung, Vereinsversammlung, egal was. Es gibt doch immer den Moment, wo einer was weiß oder ich hab gehört und so weiter.
Da schaukelt sich das hoch.
Ähnlich.
Ja.
Und Leute sind auf Negativbotschaften oder wenigstens skandalträchtige Messages immer empfänglich. Es ist einfach geil, darüber zu reden. Und das bewegt Menschen, das bewegt Gesellschaft, das bewegt am Schluss dann auch Wahlkampf. Wir sagen immer, Stimmung ist nur keine Stimme, aber ohne Stimmung keine Stimme. Weil wenn du keine positive Grundstimmung oder von mir aus eine Gegenstimmung erzeugst, dann warum soll die Leute wählen? Du musst ja denen irgendwas geben. Irgendeine Emotion.
Also ich bin da teilweise, ich weiß nicht, ob du das mit dem Augsburger Wahlkampf verfolgt hast, aber das ist nach wie vor was ich nicht ganz verstanden habe, was da passiert ist. Also
ich konnte es auch nicht erklären, ohne dass ich es jetzt genauer verfolgt habe. Natürlich kriegt man es mit, aber ich konnte sagen, solche Beispiele gibt es bayernweit wirklich bei der Kommunalwahl zuhauf. Es gibt haufenweise Entscheidungen, wo und ich sage ich wirklich wertfrei, Quereinsteiger, die davor weder im Gemeinderat, im Stadtrat oder sonst was, jung, alt, was auch immer, nicht politisch aktiv, plötzlich Bürgermeister, plötzlich Landrat oder sonst was werden. Denke mal, vielleicht können die das ja. Alles okay. Also ich will den Kolleginnen und Kollegen da nichts absprechen, aber das ist schon ein interessanter Move, dass du eine Stimmung erzeugen kannst. Jemand, der 6, 12, 18 Jahre im Amt ist, dem vertrauen wir jetzt nicht mehr. Da wählen wir lieber einen 20-Jährigen, der jetzt keine Ahnung.
Also ich finde es ja immer ganz interessant, weil manche Sachen sind ja völlig nachvollziehbar. Also München zum Beispiel ist für mich völlig nachvollziehbar. Ne?
Den habe ich jetzt gar nicht gemeint, aber es
ist. Aber das ist ja, also ich meine, da ist ein zweiter Bürgermeister, der ist sympathisch, das passt alles, der Reiter legt einen Ding hin davor, dass alles spät ist mit dem Aufsichtsrat, der meines Erachtens nicht durchgerutscht ist, der hat einfach keinen Bock mehr. Das kann ja nicht sein. So dumm ist ja kein Mensch. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Also als ich das gesehen habe, wo der andere das rauszieht und sagt, aber im Handelsregister, dann denke ich mir, na, das muss Comedy sein. Ne? Aber das ist ja nachvollziehbar.
Ja.
Aber
ja, der war ja nicht bekannt. Also der Oberbürgermeister, der ist ja auch schon aktiv. So.
Der weiß auch, wie es läuft.
Okay.
Aber weißt du, das würde mich auch noch interessieren. Es ist doch so. Also am Ende des Tages, man kennt sich doch. Vielleicht stelle ich mir das auch falsch vor. Aber jetzt mal auf Augsburg bezogen. So. Wenn jetzt heute eine Bürgermeisterin, Ex-Bürgermeisterin Eva Weber bei dem Markus Söder anruft und sagt, ja, Markus, mir fliegt die ganze Scheiße mit diesem Staatstheater um die Ohren. Hast du nicht eine Idee? Dann muss es doch, und ich will dann kein Geschiebe unterstellen und gar nichts, aber es ist doch Fakt, wenn ich dich jetzt anrufe und wir kennen uns. Also Vitamin B gibt es doch auch in der Politik und das ist das, was ich mir so oft denke. Du kommst jetzt an eine neue Situation, bist jetzt Oberbürgermeister von so einer Stadt, weißt du, und dann wird es als erstes Mal, der Florian Freund, der das jetzt in Augsburg macht, sagt das erstes Mal, als alles erstes führen wir den 5-Minuten-Takt bei den Straßenbahnen ein. Ja. Was ist das für eine Aussage? Ja. Wo kommt das Personal her? Wo kommen die Straßenbahnen her? Ja. Das kann der nicht sagen. Das ist kompletter Bullshit.
Ja, sagen kann er schon, aber er kann nicht liefern.
Ja, und das ist einfach Bullshit, ne? Ja. Und dann frage ich mich so, das ist mein Gedanke als Bürger, ich will da gar keine Politik machen, ja, aber als Bürger denke ich mir so, wenn da jemand kommt, der schon weiß, wie der Hase läuft, dann bringt das doch die Themen schneller voran. Und wenn wir jetzt von demokratischen Parteien reden, haben wir alle relativ die gleichen Themen, oder? Wir wollen ein schönes Leben haben, wir wollen eine stabile Stadt haben. Jetzt kann man diskutieren, ob ein Staatstheater wichtig ist oder nicht, oder ob die Freilichtbühne in Augsburg wichtig ist, oder ob man die verlegt. Das ist alles, sind alles Luxusprobleme im Leben. Aber nichtsdestotrotz unterstelle ich, wenn jetzt eine Eva Weber, bei der alle 2 Monate der Markus Söder da ist und dann Blätteranstich macht, da anruft, dass es schon eine bessere Connection gibt, wie wenn jetzt ein SPDler da anruft.
Wird wohl so sein. Ja.
Na, dann ist das schon das richtige Gefühl, ja.
Ja, Das ist ja bei mir nichts anderes. Also ich meine, unabhängig davon, wen ich anrufen würde, aber bei uns oder bei mir, ich sage es nur für mich, weil ich nicht über andere reden will, natürlich rufen da alle Bürgermeister an. Wir haben nicht bloß Bürgermeister meiner Partei. Die wissen ja ganz genau, wenn sie bei mir rufen, dann ist der Draht möglicherweise schneller oder kürzer, heißer, wie auch immer, wie wenn sie beim Kollegen anrufen, der, wen soll der anrufen? Du kannst halt in dem Fall, wenn du das Thema Partei aufmachen möchtest, nur über die Seite zum Ministerpräsidenten. Oder bei anderen kommst du halt zu anderen. Also wenn du die besser helfen oder wenn du die Vermutung mehr hast, dass du die helfen, dann ruf halt den anderen an. Aber ganz offen, also bei mir rufen SPDler, Grüne, Freie Wähler alle an. Weil ich sage, ja, ich muss halt meine Gemeinde weiterbringen, muss geholfen werden. Ganz einfach.
Das würde mich auch interessieren, dass wir ganz so privat ist. Ganz so privates Interesse. Jetzt ruft ein AfDler an.
Ja, der hat tatsächlich noch nicht angerufen.
Hat noch nicht angerufen, nee, okay.
Nee.
Ja, ich finde was ganz interessant, gell? Weil also du hast ja vorher auch schon gefragt, habt ihr schon mal politisch irgendwas gemacht und so? Und dann hat er gesagt, das sage ich noch nicht, das sage ich im Podcast. Wir haben tatsächlich mit Markus Söder auch schon zusammengearbeitet. Er findet bei uns auf der Webseite aus, war ein Trailer für den Landesparteitag.
Ja.
Haben ihn da auch zweimal kennengelernt.
Ja.
In dem Wahnsinnsbesprechungstisch in der Zentrale, du kennst ihn.
Ja.
Und also da muss ich sagen, da haben wir auch viel diskutiert.
Ja.
Und das finde ich so eine Grunddiskussion. Da haben wir schon viel diskutiert hier in der Agentur. Du weißt, wie Agenturgeschäft ist. Wir sind super bunt politisch hier. Na, hier ist alles vertreten, was irgendwo demokratisch angesiedelt ist. Und da haben wir aber da schon ewig diskutiert, ja, ist das was wir machen? Und da war ich mal selber auch, da habe ich dann echt mal spazieren gehen müssen und mal drüber nachdenken müssen. Und dann bin ich hier rein und habe gesagt, also Leute, mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir diskutieren. Wir haben auch jetzt gerade aktuell wieder diskutiert, einen Fall, wo wir sagen, würden wir nicht mehr machen. Haben wir jetzt angenommen, würden wir nicht mehr machen. Finde es auch wichtig, dass man Profil hat, in welche Richtung auch immer.
Ja.
Und da bin ich aber dann auch rein und habe gesagt, also Leute, wenn euch das wichtig ist, dann antworten wir jetzt, dass wir hier auch politisch ganz bunt sind. Und ich bin mir relativ sicher, dass das ein Markus Söder völlig wurscht ist. Der will eine gute Kampagne, der will eine gute Agentur haben.
Ja.
Wenn euch das wichtig ist, schreibe ich das rein. Aber wir müssen mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das ist der bayerische Ministerpräsident, der bei uns angefragt hat, der hat in München Auswahl aus 600 Agenturen. Die Anfrage war von ihm unterschrieben. Sage ich, das ist schon auch eine gewisse Ehre. Und wenn euch das wichtig ist, dass wir das dazu schreiben, dann schreiben wir das dazu. Das habe ich dann auch gemacht. Habe dann geschrieben, also umsonst arbeiten wir nicht, weil es ein Pitch sein soll. Und wir sind politisch sehr bunt, fand das auch geil beides. So, Job erteilt, los ging's. So, ne? Nur was ich jetzt schon auch feststelle, und das ist, da tue ich mir selber schwer. Und das ist auch mit vielen Leuten, die gerade im privaten Bereich, haben ja viele, wo jetzt auch Familien, Teile von Familien da völlig in die AfD-Richtung abbiegen, die auch sagen, ich weiß gar nicht, wie damit umgehen soll. Und ich war jetzt letztens auf der Affair hier in Augsburg, das ist so eine Frühlingsmesse. Mhm. Und dann habe ich mich furchtbar aufgeregt beim Rauslaufen, was jetzt die AfD da für einen Stand hatte.
Mhm.
Und dann beim Laufen fällt mir ein, naja, also die Freien Wähler hatten einen Riesenstand, die CSU hatte einen Riesenstand, die SPD hatte einen wahrscheinlich auch Riesenstand. Und da frage ich mich jetzt, wie, vielleicht kannst du da was sagen, weil das ist dein tägliches Geschäft. Mhm. Das ist ja nicht demokratisch, mit ihnen nicht zu sprechen. Also Fakt ist ja eins, solange die nicht verboten sind und solange, also es kann ja Tendenzen geben ohne Ende. Dafür haben wir einen Rechtsstaat, dafür gibt es Gesetze, dafür gibt es einen Verfassungsschutz. Ja. Und ja, ich tue mir trotzdem so schwer, ja, wenn man demokratisch wäre, müsste man mit denen auch sprechen.
Muss man. Macht man auch. Also jetzt nicht, dass ich mit denen irgendwas vorab spreche oder sonst was, aber im besten Fall sind Kollegen von mir. Die habe ich mir zwar nicht ausgesucht, aber die sitzen, in dem Fall jetzt, wenn ich hier säße, links auf der Seite, vom Redner aus rechts, sitzen die im Plenum genauso wie ich. Kann jetzt auf- und niederspringen. Das werde ich nicht dadurch lösen, dass mich das aufregt. Und ich finde es da tatsächlich nicht demokratisch zu sagen, nur weil mir nicht gefällt, was du inhaltlich sagst, solange das in einem vertretbaren, rechtlich vertretbaren Rahmen ist, will ich dich verbieten, rede ich nicht mit dir oder sonst was. Ganz ehrlich, also ich will jetzt nicht aufwiegen gegeneinander, aber mir gefällt manches auf der linken Seite genauso wenig. Also wirklich überhaupt
nicht. Ich sage auch immer, alles Extreme genau, ist ein Problem. Genau. Ne? Also ich meine, links ist gut und rechts ist auch gut. Das hält ja auch alles bunt, aber sobald es ja zu extrem wird, haben wir ein Problem irgendwann. Ne?
Das bin ich voll bei dir und das ist halt unsere Aufgabe in der Mitte. Es gibt in der Mitte eben auch Mitte links, Mitte rechts, rechts und links. Ja, das gehört für mich zu einem notwendigen Demokratiespektrum dazu. Aber alles, was radikal und extremistisch ist, eben nicht mehr. Da geniere ich mich ja nicht, das klar zu benennen. Ich sage ganz klar, manche Kolleginnen und Kollegen, die man da so im Bundestag jetzt einmal beobachten darf, da möchte ich nicht, dass die in staatstragende Regierungsverantwortung kommen, weder ganz rechts noch ganz links. Also da bin ich wirklich Demokrat durch und durch und sage, also Leute, habt ihr nichts zu suchen. Wer Steine auf Polizisten schmeißt, ist für mich genauso schlecht, dass er
100%.
Wenn er sagt, wir reden von millionenfacher Remigration, also wirklich menschenverachtende Parolen daraus hat. Das ist für mich unterschiedlicher Sachverhalt und das hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, aber ich würde beides ablehnen. Abwehren.
Und deswegen kann ich es auch nicht machen. Ihr müsst mich so aufregen, wirklich. Ich würde das jetzt.
Ja, also ich würde auch völlig ausfällig werden. Ich würde komplett ausrasten, glaube ich, in so einem Landtag.
Aber im Bundestag würdest du nicht aufregen.
Also im Plenum, ich konnte, guck mal, so ein kleiner Werbeblock einlegen, schaut es euch mal an.
Das ist so, Plenarsitzung ist manchmal recht spannend.
Ja.
Und es gibt schon ein paar so Kolleginnen und Kollegen, die können provozieren, die machen das ja ganz bewusst.
Es gibt auch eine von den Grünen, der da in Söder jedes Mal mit seiner Leberkastemme und.
Das ist auch relativ nachvollziehbar, wenn man so ein bisschen unser Wahlsystem kennt.
Mhm.
Also mal ganz ehrlich, nur ich bin noch gar nicht bei der inhaltlichen, geschweige denn menschlichen Bewertung von dem Kollegen. Wenn man weiß, dass der auf seiner grünen Parteiliste wirklich nur mit einer Handvoll Stimmen gerade noch so in den Landtag gespült worden ist, dann würde ich jetzt mir unterstellen, da ist ein gewisses wirtschaftliches Interesse da, dass du da drin auch bleibst. So, wie schaffst du es? Entweder du gefällst der Ministerpräsidenten in meiner Fraktion, kann man sagen, ich muss den schmeicheln oder sonst was. Wenn ich sage, ich möchte nur Karriere machen, dann wäre das vielleicht eher der Weg bei uns. Nicht, dass ich das jetzt mache, aber das wäre eine Möglichkeit. Und auf der anderen Seite sagt, naja, du musst halt einfach deinen Wählern genau das geben, was die wollen. Und der macht es methodisch gesehen perfekt. Hat wahrscheinlich unglaubliche Reichweiten in seinem Klientel. Also der wird das nächste Mal wahrscheinlich ein sehr gutes Ergebnis haben. Ich finde das politisch wenig seriös, der Ansatz, aber legitim und deswegen okay.
Man könnte es wesentlich, also ich meine, ich spreche jetzt für die Sichtbarkeit gern, nicht unbedingt dann nur für den Inhalt vielleicht auch, weil der ist ja oft schwierig. Aber er hat zum Beispiel jetzt, wo der Bürgermeister von München jetzt ein Grüner wurde, da sowas zum Beispiel würde ihm genauso viel Reichweite bringen, weil er also irgendwas mit der Leberkastemmel hat, halt auch keinen Inhalt. Aber zu sagen, herzlich willkommen, Ministerpräsident im Grünen München, das ist ja auch charmant und auch witzig und da kann ein Markus Söder auch drüber lachen, wenn jetzt so ein Berg schon vorne dran wäre am Leberkastemmel so quasi. Ne?
Das ist ja elegante Provokation.
Genau.
Also es gibt, wie gesagt, Kolleginnen und Kollegen, die schaffen es einfach auf einer gewissen Ebene oder auf einem gewissen Niveau in den politischen Diskurs mit dem Mitbewerber zu treten. Und manche machen das halt sehr, sehr plump. Mhm. Dem speziellen Kollegen liegt wohl der zweite Weg näher, zumindest aus meiner Erfahrung, gemessen an der Häufigkeit, wie er die verschiedenen Wege einschreitet. Und dann ist es halt so. Es ist definitiv nicht verboten. Es ist jetzt Gott sei Dank nicht mein Stil oder der Stil von der Mehrheit im Parlament. Aber es gibt Kollegen, die machen das ganz bewusst und deswegen nimmt man das so an.
Mhm. Und würdest du sagen, also ich bin gerade die ganze Zeit ein bisschen am Überlegen, ob Politiker sein vielleicht ein bisschen ist wie Anwalt sein. Weil also bei denen kann ich das auch so ein bisschen beobachten. Das ist schon ein eigener Schlag Mensch. Also da ist auch so, da ist im Gerichtssaal, dann geht es auch voll ab und dann begegnet man sich auch auf dem Gang, aber die scheißen sich da einfach gar nichts. Das ist denen einfach komplett wurscht irgendwie.
Ja, wahrscheinlich ist es vielleicht so. Ich weiß nicht, ob wir die gleiche Schlag Menschen sind wie Anwälte, aber es ist schon so, das Plenum ist Zirkusmanege, also oder Theaterbühne oder was auch immer. Es ist ja nicht so, dass im Plenum jetzt wirklich ein Wortgefecht stattfindet und dann höre ich zu und sage, oh, jetzt hat er aber ein gutes Argument gehabt, jetzt stimme ich doch anders. Also wenn du ins Plenum reingehst, weißt du, was passiert und dann musst du Show liefern. Ich finde das aber in Ordnung, weil politische Reden oder Reden allgemein haben eigentlich bloß Ohrenzweck, nicht informieren, sondern unterhalten. Weil ohne Unterhaltung keine Emotionen und ohne Emotionen kriegst du keine Informationen an den Mann. Wenn ich jetzt dir trocken irgendwas vorlese, bellst du dir nichts, wenn ich schaffe, dich irgendwie zu catchen und irgendeine Emotion auszulösen, ein Bedürfnis oder sonst was, das ist am Schluss nichts anderes wie Werbung.
Also ich würde sogar sagen, die Emotion transportiert es komplett, weil also manchmal schaue ich mir Videos von mir selber an und denke mir, also wenn du das Transkript ist durchliest, da ist ja nur Krampf drin, aber jeder hat trotzdem verstanden, was ich sagen wollte. Also irgendwas gibt es da nur zwischen die Menschen. Ja. Also das war zum Beispiel immer meine Strategie bei Corona, weil hätte ich nicht tauschen wollen mit Politikern. Ja? Also in so einer Situation dann noch irgendwie Entscheidungen zu treffen, auf welcher Basis, auf keiner, Katastrophe. Ja. Und ich habe da für mich so ein, Versicherungsmakler-Prinzip entwickelt. Ich habe mir die Leute immer angeschaut und dann habe ich mir überlegt, würde ich bei dem eine Lebensversicherung abschließen. Und dann konnte ich einfach auf mein Bauchgefühl hören. Und wenn es Nein gesagt hat, dann war das Thema erledigt für mich so. Und das hat mich sehr gut durch die... mein Bauchgefühl trägt mir eh gar nicht so schlecht die letzten 20 Jahre. Und ja, für die Leute, die da vielleicht noch was suchen, wenn sie ein gutes Bauchgefühl haben, ja, wäre das vielleicht nochmal eine Idee. So, ne?
Ja, ich glaube auch, das Thema Emotion ist ganz, ganz wichtig, weil bei jeder Entscheidung ist das wahrscheinlich das Ausschlaggebende am Schluss. Wir transportieren das ja bloß oder verstärken es. Also ich sage mir ja ganz selbstkritisch, also wenn ich mir meine Reden im Nachgang anhöre, nachdem ich sie gesprochen habe, dann denke ich mir ja gut, Informationsgehalt mäßig, aber in 9 Minuten, wo man dann mal Redezeit hat, kriegst du vielleicht auch nicht so viel runter.
Ja, das wäre auch schon nichts für mich. 9 Minuten, den man nicht langen.
Ja, Redebegrenzung ist nicht deins. Ja. Information mäßig, aber ich kriege tatsächlich sehr, sehr oft einfach ein positives Feedback auf 9 Minuten. Das heißt, irgendwas muss ja funktioniert haben. Ich kriege jetzt weniger die Rückmeldungen und sagen, hey, du hast da das und jenes gesagt, wie ist es das genau? Da möchte ich nochmal mit dir sprechen. Sagen, ja,
kann man einmal annehmen.
Oder war scheiße. Auch das ist mal passiert. Aber im Wesentlichen eher so dieses emotionale Feedback, sage, ja, das passt. Und ich finde auch ehrlicherweise, dass das schon auch notwendig ist. Wir Politiker vielleicht allgemein haben immer so ein bisschen die Idee, sobald der Kamera auf uns gerichtet ist, dass wir meinen, jetzt Tagesschausprecher zu sein. Und das ist halt in den wenigsten Fällen glaubwürdig. Also ganz ehrlich, schau doch mal
Authentizität vorbei.
Politikerkanäle an, wo du sagst, naja, kurz vor der Kommunalwahl macht er seine Facebook-Seiten auf mit 127 Follower und sagt, ja, genau, liebe XY-Bürger, ich bin für euch da, mir ist Wirtschaft, innere Sicherheit und dies und jenes wichtig. Denkst du, danke.
Aber sieht man doch auch bei den Bundespolitiker. Also der schärfste Kanal ist der Außenminister, aber der editet halt auch wie TikTok-Star 10.000. Das ist halt nur ein Politiker.
Genau.
Ja. Wo gerade am meisten Emotionen ja drin ist, und das hat uns ja schlussendlich jetzt auch zusammengeführt, da muss ich vielleicht ganz kurz ausholen für die Leute, die da noch nicht so am Start sind. Letzte Woche kommt da was auf oder vor 2 Wochen ich glaube, der Arbeitstitel ist jetzt Energiepauschale.
Ich weiß es gar nicht genau, wie es, aber wir reden vom Gleichen.
Also die Bundesregierung stellt fest, die Leute sind unzufrieden, weil die Energiekosten sind zu hoch und die Spritzkosten sind zu hoch. Und dann gibt es den Vorschlag, gefühlt zwischen Tür und Angel den Vorschlag, meines Erachtens auch völlig unüberlegt, Mensch, die Unternehmen könnten doch 1.000 Euro an ihre Mitarbeitenden steuerfrei ausbezahlen. Es gab es ja schon, Inflationsprämie. Und also es hat mich so in Wallung gebracht, dass ich das erste Mal gefühlt ein politisches Video gemacht habe in der Früh, weil es für mich tatsächlich das ist, und das habe ich jetzt ganz oft geschrieben gekriegt, dass die Leute diesen Vergleich so gut finden. Es ist wie, wenn du heute dich vor einen Spielzeugladen stellst, kommt eine Mama oder ein Papa mit dem Kind und dann sagst du zu dem Kind, lieber Konrad, deine Mama oder dein Papa darf dir jetzt heute für 1.000 Euro hier in diesem Spielzeugladen was kaufen und sie muss keine Mehrwertsteuer drauf bezahlen. Mhm. Und je länger ich darüber nachdenke, zum Beispiel, was macht denn eine Spedition, die das doppelt hat, die Spritkosten hat und die den Mitarbeitern zahlen muss? Und das kann ich aus dem Unternehmertum sagen. Wir haben hier einen unglaublich guten Draht bei den Mitarbeitern. Kamen auch viele auf mich zu und haben gesagt, hey, das Video hat so dermaßen getroffen. Aber wie viele Leute haben da draußen gar keinen Draht zu ihren Mitarbeitenden, haben vielleicht auch eine andere Gehaltsstruktur? Und was ich am allerschlimmsten finde, ich kenne fast nur Unternehmerinnen und Unternehmer, die sowas ausnutzen, um schlechte Gehälter, um Überstunden abzubezahlen und so weiter und so fort. Und da frage ich mich wirklich, ich habe das letztens mit einem Freund beim Mittagessen gehabt, ist es so wenig durchdacht? Ich sag's ganz geradeaus raus. Ich habe gesagt, steckt da mehr dahinter, das ich nicht sehe, oder sind die einfach dumm? Und dann hat er gesagt, ich habe es durchgedacht, die sind einfach dumm.
Ja. Also den Schluss kann ich zwar nicht in der Wortwahl, aber durchaus nachvollziehen. Ich fange mal ein bisschen formeller an. In der Demokratie hast du nicht, habe ich nicht, nie zu 100% recht. Das heißt, wir haben Koalitionen und so weiter. Jeder hat da seine unterschiedlichen Schwerpunkte und es ist am Schluss einfach, muss ich erstmal so annehmen. Ich war bei den Koalitionsausschüssen logischerweise auch nicht dabei. Es ist offensichtlich der bestmögliche Kompromiss, den diese 3 Partner miteinander vereinbaren können. Also CDU, CSU und SPD. Das muss ich zunächst mal wertlos annehmen. Ich bin voll bei dir. Das Thema auf die Schultern der Unternehmen zu setzen, ist jetzt nicht meine politische Idee. Ich muss auch ehrlich zugeben, sage ich ganz offen, ich habe diesen Beschluss bei eigenes Sharepick und so auf Insta einfach informierend rausgehaut. Von einigen Unternehmen bei uns vor Ort gesagt, hey, spinnst du das direkt? Was machst du denn da für einen Scheiß? Das ist doch total kacke. Ich gesagt, ja, sorry, habe jetzt gar nicht gedacht, weil für mich war es eher so Info.
Ein Newsletter.
Genau, Newsletter, so in die Richtung. Aber es trifft natürlich voll, weil die natürlich ableiten und sagen, hey, du bist einer von uns, du machst zwar Politik für uns und so weiter.
Und du bist doch da bei denen.
Und, so weiter, und du bist irgendwie dabei und du findest es noch toll, dass wir jetzt 1.000 Euro zahlen dürfen. Wir haben, keine Ahnung, 50, 70, 100 Mitarbeiter. Kannst du dir vorstellen, was das ist? So, ja, stimmt. Wenn man es so runterbricht, absolut richtig. Und das zeigt auch einfach, dass es, sagt es auch wertfrei, nicht wurscht ist, wie eine Koalition aufbaut ist. Das ist halt so. Also ich mag jetzt wirklich eine Parteipolitik machen, aber man erkennt daran, dass es unterschiedliche Lösungsansätze gibt. Würden wir jetzt das Gespräch mit einem anderen Kollegen oder mit anderen Abgeordneten oder sonst was führen, dann sagt der vielleicht, ja, ist doch toll. Wir haben doch alles.
Sagen wir, wie entsteht sowas? Also die sitzen jetzt dran und sagen, so, das Land ist unzufrieden. Die Spritpreise sind so hoch. Jetzt müssen wir was machen. Ja. So, und dann sagt man, das ist ja kein schlechter Gedanke, jetzt machen wir den Liter Sprit 15, 17 Cent billiger. Okay, Nummer eins. Ich habe da in meinem Video, ist auch berechtigte Kritik gekommen, habe auch gesagt, ja, da müssen wir halt mal irgendwie wieder eine gute Lösung für das scheiß Deutschland-Ticket hinkriegen. Ja. Das war ja alles auch ein völliger Wahnsinn. So, aber manche auch gesagt, ja, ich bin angewiesen aufs Auto, ich bin ein Vertreter, was machen diese ganzen, also ich will auch, um ehrlich zu sein, gar nicht sagen, was so ein Hilti, der Hilti ist doch immer der Gag in die Social Media, oder?
Roten Passat.
Ja, was machen die jetzt? Die fahren jetzt nicht mehr 300, die fahren jetzt nur noch 150. Ja. Ja. Weißt du, was sind da für Kosten unterwegs?
Ja.
Und dann muss doch irgendwann, und das ist immer das, was ich nicht verstehe, irgendwann muss doch mal einer sagen, hey, in Agenturen wäre es so, wir machen jetzt Brainstorming, alles ist erlaubt. Aber jetzt musste am Schluss irgendwann mal einer sagen, das geht doch nach hinten los, diese Scheiße. Weißt du, und es wirkt, je länger ich drüber nachdenke, es wirkt da richtig hinterfotzig. Weil am Ende des Tages war mein Vorschlag, hätten wir halt einmal gesagt, 2 Monate lang Einkommensteuerbefreiung oder was weiß ich, könnten wir endlich mal diesen scheiß Solidaritätszuschlag killen, den wir schon seit 100 Jahren immer brauchen. Aber das hätte ja Cash gekostet. Und das, was jetzt ist, das macht ja einfach nur für die 1.000 Euro keinen Steuerumsatz. Und das wirkt so hinterfotzig einfach. Ihr müsst ja Geld ausgeben. Wir versprechen, und das ist wie ein Versprechen für mich, wir versprechen den Mitarbeitenden da draußen, es gibt jetzt eine Möglichkeit und du kannst entscheiden, ob deine Chefin oder dein Chef ein guter oder ein schlechter ist. Und wir stellen mich aber als der Heilige hin und sagen, ich habe das möglich gemacht, dass das jetzt quasi ist. Und das, glaube ich, das bringt, um ehrlich zu sein, bin auch sehr verwundert, weil bei der Inflationsausgleichsprämie, da war schon noch so eher das, hey Chef, du musst das zahlen, so. Aber jetzt merkt man schon, dass auch die Mitarbeitenden da viel drunter kommentieren. Und es sind viele in der Kommentarspalte bei mir auch gewesen, die jetzt nicht irgendwie irgendeinen sensationellen Management-Job haben und das ganze Ding verstehen, wie eine Firma funktioniert. Die aber trotzdem sagen, ja, was ist das dein Problem?
Was ich in dem Zusammenhang wirklich spannend fand, und das ist vielleicht ein Teil der Beantwortung deiner Frage, wenn man sich die PK angeschaut hat, wo der Bundeskanzler das versucht hat zu erklären oder erklärt hat, also unabhängig davon, was er alles gesagt hat und so weiter, ich fand, das ist ein tatsächlich ehrlicher Politikermoment, weil ich einem wirklich glaubhaft abgenommen habe, und natürlich weiß man es auch, wenn man jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, er will eigentlich nicht irgendwelche gut klingenden Versprechungen oder sonst was machen, sondern ich finde, man hat ihm abgenommen, unsere Kapazitäten sind begrenzt. Das ist eine sehr unangenehme Wahrheit, aber es bleibt trotzdem eine Wahrheit. Natürlich kann man jetzt als Staat sagen, ja, Mario Adolf ist vor kurzem gestorben, wir scheißen nicht zu mit unserem
Geld.
Nein,
wir scheißen nicht zu mit Geld.
Kann man sagen, jeden
Tag.
Genau. So einen Bundeskanzler brauchen wir mal. Ja. Das kann man schon bringen, aber das ist halt erstens nicht glaubwürdig, das ist einfach auch falsch und unredlich, auf die kurze Schlagzeile abgezielt, und deswegen fand ich in dem Moment tatsächlich den Bundeskanzler sehr, sehr ehrlich, glaubhaft und einfach auch korrekt. Ja, die Säule, also wenn man dieses Paket jetzt mal an verschiedene Säulen nimmt, dann ist die 17 Cent eine Säule und die 1.000 Euro Pauschale jetzt die zweite Säule, und da gibt es ein paar andere Säulen, die halt vor allem Reformen mittelfristig und langfristig anstoßen sollen, das, was ich grundsätzlich richtig finde. Aber diese Säule, 1.000 Euro Energiepauschale, die steht deutlich eben nicht beim Staatshaushalt, sondern die steht auf anderen Füßen, nämlich bei dir und bei anderen Arbeitgebern. Und ich glaube tatsächlich, man wollte da ein bisschen das Signal senden, hey, wir sind auch limitiert in unseren Möglichkeiten. Wir geben die Möglichkeit, dass der Chef XY das machen kann. Ja, uns ist durchaus bewusst, dass der dann die Diskussion haben wird. Also wir verlagern das Problem ein Stück weit. Ich glaube nicht, dass man so naiv ist, dass man sagt, man hat das überhaupt nicht kommen sehen. Aber man wollte halt zusätzlich noch eine weitere Säule möglicherweise anbieten, wo wir wissen, dass das nicht die geilste Säule
ist. Also ich finde es ganz interessant. Das wäre jetzt auch höchst komisch, wenn du jetzt das nicht gut finden würdest, was der Merz sagt. Ne? Aber ich muss dir eins sagen, also bei meiner Corona-Bauchgefühl-Filter fällt der Merz immer durch. Also ich nehme dem gar nichts ab, weil ich finde, wenn man das geschrieben lesen würde teilweise, oder ich fange anders an, ich habe das Gefühl, dass der Merz tatsächlich, und das verstehe ich an dieser Position nicht, Probleme hat, Dinge zum Ausdruck zu bringen. Der schafft es zurzeit so oft, wirklich missgünstig zu kommunizieren. Und da frage ich mich, um ehrlich zu sein. Ja, und das gibt es aber doch nicht als Bundeskanzler. Weißt du, was ist da los? Der war davor im Top-Management, der war ja auch, ist ja im Finanzmarkt gut unterwegs. Und der macht manchmal Aussagen, wo ich mir so denke, das gibt's nicht. Das ist ein Staatsmann. Und schau mal, was ich zum Beispiel auch, das ist SPD, oder? Ja, auch parteifrei. Aber wer für mich, schau mal, ich habe zum Beispiel mal ein Projekt für das Bistum Augsburg gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendjemanden Bekannten. Wir haben 5 so Filme gedreht. Und dann haben die uns einen Draht gemacht zum Theo Weigel. Und der Theo Weigel, ich bin jetzt 41, der Theo Weigel ist für mich einer der letzten Politiker. Das war für mich ein Politiker. Als Kind, da war ich vom Fernsehen, da habe ich gedacht, der Theo Weigel, unglaublich. Dann bin ich habe den Dreh auch gemacht, weil die Leute hier auch gesagt hat, das machen wir nicht, da musst du hinfahren. Das ist nach wie vor ein richtiger Staatsmann. So.
Ja.
Und wenn ich heute nach Berlin schaue, dann erkenne ich da, ich habe tatsächlich, finde diesen Außenminister unglaublich sympathisch, weiß jetzt gar nicht, in welcher Partei der ist, aber einfach, weil er auch Marketing versteht, da kriegt er mich natürlich. Ja. Aber für mich auch Format hat nur zum Beispiel ein Pistorius. Der hat für mich ein Format, dem nehme ich auch diesen Job jetzt irgendwie ab, der jetzt auch überhaupt nicht einfach ist gerade und so weiter. Aber da frage ich mich, wie kann denn das, da muss doch jetzt auch mal irgendeiner hin und sagen, jetzt braucht der Merz mal ein Kommunikationscoaching oder was weiß ich was, weil das ist immerhin unser Staatsoberhaus, unser Bundeskanzler und dem läuft ein Ding nach dem anderen raus, dann gibt es irgendwelche Social-Media-Trends, die dürfen wir gar nicht laut aussprechen, weil sonst haben wir auch alle wieder Klage am Ding, ne? Die auch auf die völlig falsche Kappe, dann gibt es da Verhaftungen, was weiß ich was, wo bleibt da auch der Humor, wo bleibt das, was genau du mitbringst in der Kommentarspalte, wo ich sagen kann, ja mein Gott, Alter, wenn die jetzt alle über die Ostereier reden wollen, dann machen wir das halt. Ja. Und das ist was dann bei mir, und jetzt kommt aber vielleicht so mein Bauchgefühl, da bin ich auch schwarz-weiß, deswegen wäre vielleicht die Politik für mich auch nichts, der kommt dann in die Kiste, geht nicht, und dann tue ich mir auch total schwer, und dann betrachte ich aber natürlich alles sehr kritisch auch in Zukunft, gell? Das muss man halt auch sagen.
Das ist tatsächlich der springende Punkt. Also mir ist fern, dass ich alles, was der Bundeskanzler sagt oder tut, auch bedingungslos gut finde oder verteidige. Also denk mal, ja, mein Teil. Ich denke mal über die ganze Bundesregierung meinte und sagen, ja, ob das jetzt das Klügste war oder so. Also Kommunikation scheint nicht so die Stärke zu sein aktuell. Ich glaube aber umgekehrt, auch nicht rechtfertigend, die Kommunikation hat immer zwei Seiten, Sender und Empfänger. Also da wieder, was erwarten wir? Und da sind wir vielleicht auch als Empfänger teilweise auch undifferenziert ungerecht in unserer Erwartungshaltung. Das muss man ehrlicherweise auch zugeben.
Aufgrund von wiederkehrenden Tatsachen.
Ja. Auf der anderen Seite, also innenpolitisch bin ich sehr, sehr nah an deiner Analyse. Ich sage, naja, da finde ich jetzt wenig Glanzmomente in der Organisation, in der Kommunikation, Entschuldigung. Was ich aber wirklich, wirklich stark finde, es ist Friedrich Merz offensichtlich der einzige Regierungschef auf dem europäischen Kontinent, der es schafft, vorher mal über ein Thema Amerika schon mal kurz gesprochen, den Trump ans Telefon zu bringen. Das heißt, der Mann hat außenpolitisch Gewicht bis Respekt. Das finde ich für uns, ehrlich gesagt, sau wichtig. Das ist in der Tagespolitik, geht es unter. Und ich gebe es auch zu, ich denke nicht jeden Tag an irgendeinen Krieg auf der Welt. Aber das ist sau wichtig, dass wir einen Regierungschef haben.
Wobei ich dir aber da sagen muss, da war die Merkel noch besser, weil, also ich glaube, die Merkel war gefühlt für einen Trump wie ein Alien, der konnte die gar nicht einsortieren. Ja. Da haben wir einen super Stand beim Putin auch gehabt, die hatten auch irgendwie einen Draht. Da sieht man witzigerweise beim Herfahren, haben wir gedacht, die müssen mal anrufen.
Profil ist.
Das sieht man wirklich. Natürlich.
Und das kann er. Wo er sich offensichtlich schwer tut, ich meine, das ist meine. Worte.
Aber es ist natürlich glaube, trotzdem, trotzdem auch ein Problem. Also ich meine, wenn ihr einen Bundeskanzler habt, der es im Oval Office kann, aber nicht mit seinem, weißt, ich meine einfach nur, hey, das wäre doch einfach zu diskutieren gewesen. Liebes deutsches Volk, wir haben jetzt was beschlossen, was wir direkt am Sprit machen können. Es gibt Leute, die müssen tanken, die können nicht mit dem Radl fahren, die können nicht mit der Bahn fahren. Und jetzt sage ich euch nochmal was, aber Achtung, malträtiert nicht eure Chefin oder euren Chef ab morgen. Hm. Es gibt die Möglichkeit, 1.000 Euro steuerfrei auszubezahlen. Denkt aber bitte dran, wir sind nicht in jeder Branche gerade top-notch und es läuft nicht unbedingt gut im Land. Das ist ein weiterer Baustein. Das wäre es gewesen. Das ist ein Satz.
Ja.
Soll ich es doch machen.
Ja, vielleicht in der Rolle des Kommunikationsberaters für den Bundeskanzler wird es zumindest.
Schau mal, das finde ich übrigens aus Agentursicht auch eine Katastrophe und das ist auch was ich im Wahlkampf crazy finde, dass dann immer die Falschen tatsächlich unglaublich gut beraten sind. Und das ist für mich auch so eine, da braucht es auch irgendwas im Wahlkampf. Ich kann ja nicht sagen, wenn ich jetzt die beste Agentur habe, und das ist ja auch so ein bisschen das Cambridge Analytica-Problem, und das war das AfD-Problem, die haben einfach, AfD hat Social Media als erstes durchgespielt gehabt. Und da frage ich mich aus, es gehört auch zur politischen Verantwortung, zu sagen, das ist der Kommunikationskanal Nummer 1 heute.
Ja.
Wir müssen unseren Scheiß da zusammen haben.
also ehrlicherweise, da sprichst du was an, was mich sehr umtreibt, unabhängig vom politischen Tagesgeschäft, aber das ist für mich Alltag, mich damit auseinanderzusetzen, wie kommunizieren wir, was gehört da dazu. Was ich sehr spannend finde in dem Zusammenhang ist, wie jetzt ganz aktuell über den Ministerpräsidenten und unseren Parteivorsitzenden geredet wird. Es ist immer so ein bisschen die Frage, mehr Demut oder Döner? Das ist so ein bisschen die provokative Gegenüberstellung. Und ich finde, gerade diese Dönerverkauf- oder Verschenkaktionen und Leberkass hier und da mal seine Bratwürstel fotografieren und so weiter, das macht er ja nicht, weil er geil drauf ist, sein Mittagessen zu zeigen. Er hat wahrscheinlich Gefallen dran und so weiter. Er macht das auch Spaß wahrscheinlich. Dann taugt das Game einfach auch. Aber er macht es ja vor allem deswegen, weil wir damit, und er ist wirklich der einzige Politiker in Bayern, der annähernd in diese Regionen an Reichweiten vordringt, weil wir Leute, Schichten erreichen, die wir als einfacher Politiker niemals erreichen. Und das finde ich tatsächlich eher eine große Herausforderung. Also, mein Blöck sagt, wenn bei dem in Nürnberg die ganze Straße abgesperrt werden muss, weil der da in einem Dönerstand XY steht und da stehen Leute, junge Kerle und Mädels und alles Mögliche, die niemals auf irgendeine politische Veranstaltung gehen würden, aber jetzt sich da mit dem Ministerpräsidenten fotografieren lassen, sein T-Shirt haben wollen, dieses Döner, Söder-Kebab oder Unterschriften oder sonst was. Das ist doch eine Leistung, marketingtechnisch. Und ich finde es auch notwendig. Auch das, wenn man sieht, was die Linken in den letzten 4-6 Wochen vor der Bundestagswahlkampf, vor der Bundestagswahl im Wahlkampf
hatten.
Grandios.
Hey, DJ Gysi war ungefähr das Geilste, was ich je gesehen habe.
Unglaublich.
Hey, das war Wahnsinn.
DJ Gysi war aber von aus dem Bundestag sicher draußen bis hin zu schön zweistellig innerhalb von wenigen Wochen offensichtlich was richtig macht. Und jetzt kann man keiner sagen, dass die Linke mit allen Köpfen, die da drin sind, wirklich mit hervorragend phänomenal guten Botschaften bei den jungen Leuten gepunktet hat. Das glaube ich nicht.
Natürlich nicht.
So, nur sichtbar. Und deswegen sage ich wieder vorher dieses Thema.
Aber das ist doch das
Tagesschau-Sprecher. Also wir sind da zu seriös.
Ja.
Das regt mich auf.
Aber Konrad, jetzt zeige ich dir was, ohne Namen zu nennen. Mhm. Er hört den Podcast. Ich habe einen, hab einen Kontakt zu einem Fotografen,
ja,
der in Berlin fotografiert.
Mehr sagen wir jetzt nicht.
Und eine Zeit lang habe ich dann manchmal mit ihm geschrieben und habe gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja. Das kann nicht euer Ernst sein. Sag ich, bring mich da jetzt rein, ich fahre hoch, ich mache die Schulung, von mir aus mache ich es umsonst. Und dann mache ich das für jede demokratische Partei. Weil das kann nicht euer Ernst sein. Und der hat mir wirklich Wall of Text geschrieben, die mich nach wie vor wirklich, die hat mich nachhaltig beeindruckt. Und der hat geschrieben, Hannes, du stellst dir das auf der nationalen Politikbühne alles ein bisschen zu leicht vor. Wenn du so Trouble machst, dann kommst du nicht an die Position, an die du kommen möchtest. Weil wenn du zu laut bist innerhalb deiner Partei, dann kriegst du Probleme. Und da habe ich mir am Anfang gedacht, so wird es nicht sein. Und je länger ich, das ist ja jetzt Bundestagswahl, das ist schon lange her. Ja. Der hat recht. Ich glaube, es ist ein absoluter Eiertanz auf, es ist ein Vitamin-B-Ding. Und wenn ein Markus Söder nicht will, dass du irgendwann Ministerpräsident wirst, dann wird er das so eintüten, dann wird das so sein. Und wenn du jetzt ihm zu laut wirst oder zu Themen oder was weiß ich was, und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, und da habe ich mir echt so gedacht, ja fuck, Alter, das stimmt. Und ganz ehrlich, das muss ich nochmal dazu sagen, auch unpolitisch, aber in der Zusammenarbeit auch mit dem Söder muss ich sagen, der ist absolut authentisch. Den kann man sympathisch finden oder nicht, aber ja, der ist in diesem Besprechungsraum genauso, wie der ist. Der ist genauso. Und das ist immer was ich gern mag, ob ich das jetzt sympathisch finde oder nicht, das haben wir jetzt dahingestellt. Ja. Aber ich hab's immer gern offen, wie es ist. So, ne? Aber das funktioniert nur an der jetzigen Position, meines Erachtens. Da musst du reinwachsen. Ja. Und weißt du, das ist ja das mit dem Döner auch, weil wie viele Leute haben denn, das war immer so als Witz, haben wir mal gesagt, ja, Angie wann Dönerpreisbremse. Ja, genau. Aber das ist genau das Thema. Natürlich. Das ist PR-technisch dieses Thema. Dönerpreisbremse 0 Euro, weil der Ministerpräsident schenkt euch den Döner.
Genau.
Das ist abartig. Das ist brillant, marketingtechnisch. Ja.
Auch seine Weihnachtslieder einmal im Jahr.
Der Pulli, alles. Also er hat einen Humor, das muss man auch sagen.
Er ist ein Schlagerfan. Deswegen lädt er einmal im Jahr seinen Weihnachtsschlager auf.
Den, ja.
Welcher andere Regierungschef will so einen Scheiß machen?
Ja.
Ein Unsinn. Aber er steht dazu, er sagt, er macht das, ist ja gewisserweise selbstironisch. Und insofern, wie du sagst, ob man das jetzt toll findet oder nicht, aber glaubwürdig.
Also, glaubwürdig ist es.
Es ist definitiv, das kann ich hundertprozentig sagen, es ist keine Marketingagentur im Hintergrund, die sagt, hey Markus, jetzt zeigst du den Polio und morgen nehmen wir den Song auf oder sonst was. Sondern das.
Ganz im Gegenteil, also das kann man vielleicht auch mal, das war auch ganz interessant, wir haben da kein NDA unterschrieben, das war ganz interessant. Am Tage entstehen in der CSU-Zentrale 20 Social-Media-Posts. Und das möchte man jetzt glauben oder nicht, gibt einen Marketingleiter da auch, gibt ein ganz kleines Marketing-Team. Ja. Alle Posts werden von Markus Söder
begutachtet und 18 davon werden gekillt. Also der eigentliche Marketingchef ist er, ne? Und das passiert aus dem Auto. Also es wird dann da hingeschickt und dann, es ist nur schlimmer, als man es denkt. Das passiert per WhatsApp.
Das wusste ich jetzt tatsächlich noch gar nicht, weil ich mich verwundert habe auch nicht. Sagen wir es mal so.
Deswegen hat er bei mir auch immer bloß der König geheißen. Das ist für mich der König von Bayern.
Ich glaube, er wäre mit der Definition auch nicht ganz unglücklich.
Die habe ich, glaube ich, auch sogar mal gesagt in der Training. Das fand ich schlecht, ja.
Ja, ist ja auch wieder so ein bisschen Selbstironie. Also ich meine, ich weiß schon, wie die Rolle von Ministerpräsidenten ist, aber kokettiert ja mit der Rolle.
Absolut. Und da ist aber auch so, und da muss ich auch sagen, habe ich übrigens auch angeschrieben, vielleicht kannst du noch mal einen Draht machen. Also dieser Podcast würde sehr gut, da würde sehr, sehr gut für ein Gespräch die Katha Schulze reinpassen. Ich hätte so gerne mal die Katha Schulze in den Podcast, weil die Frauenquote eh eine Katastrophe ist in dem Podcast. Da ist ja auch viel Druck in der ganzen Geschichte. Aber weißt, ich finde, es gibt wenige Leute, die da auch so ein Format haben.
Ja.
Das ist für mich auch eine, die so ein Format hat. Aber das muss man, finde ich, auch sagen, in solchen Zeiten, wo wir als Bayern auch Themen haben mit sehr viel Autoproduktion, ne, und an Baden-Württemberg sehr nah Autoproduktion und so weiter, muss ich schon auch sagen, in solchen Zeiten bin ich eigentlich ganz froh um solche Leute. Und es ist mir auch völlig wurscht, in welcher Partei die sind, aber Leute, die einfach wissen, wie das Game funktioniert. Und da habe ich immer, das finde ich auch ganz interessant, das ist ja auch der Einzige, der immer in Berlin mit dabei sitzt. So, da habe ich mir ganz oft bei Corona auch gedacht, was macht der jetzt schon wieder da? Warum hockt denn der da? Was macht der denn da? Also, ne? Das ist wie so ein Sondersitz irgendwie.
Ja. Ich habe so eine Situation letztens mal gehabt. Ich weiß gar nicht, wie die Herleitung war. Genau. Anschreiben gekriegt, hey, wie schaut es eigentlich aus? Warum gibt es jetzt für die Beamten den Tarifabschluss nicht gleich weiter? Das ist momentan ein Riesenthema und so weiter, sondern verschieben wir 6 Monate. Thema Haushalt ist natürlich da die kurze Antwort. Und in der Begründung, also von dem Bürger, der mich anschrieb, war, ja, ihr habt kein Geld für uns Beamte, wir machen so gute Arbeit, stimmt, sind froh, dass wir euch haben. Und gleichzeitig ist der Ministerpräsident, wurde so dargestellt, im Urlaub in Amerika und lässt sich bei BMW ablichten. Dann denke ich, naja, warum wird der Ministerpräsident nach Amerika fliegen und zu BMW, zu die Standorte schauen und da einfach schauen, dass die Absatzmärkte stimmen, dass denen gut geht und so weiter. Also wenn wir Kaufkraft verlieren für das zentrale Unternehmen in Bayern, dann schaut es halt mit euren Gehältern ehrlicherweise im zweiten Schritt, im nächsten Schritt noch viel, viel schlechter aus. Das heißt, ihm auch immer zu unterstellen, alles, was er macht, macht er aus Hobby oder macht er, weil er gerade nichts Besseres vor. Oder so. Das ist ja so also, Teil der politischen Kommunikation. Das finde ich in gewisser Weise auch ein bisschen unseriös, weil dann denkt man, denk doch einmal nach über das, was du sagst.
Also in der Zeit, wo wir die Kampagne gemacht haben, das war genau da, wo der Generalsekretär gewechselt hat, weil das wäre unser erstes Kennenlernen gewesen. Da haben wir in der Nacht dann eine E-Mail gekriegt, Achtung, Achtung, ihr könnt morgen bitte nicht nach München fahren, wir haben keinen Generalsekretär mehr. Jetzt kann man das auch einordnen, wann das war.
Okay.
Haben wir sehr viel aus dieser Zeitplanung mitgekriegt, weil es eben geheißen hat, Ministerpräsident muss mit dabei sein bei den Besprechungen, beim Pitch und bei der Kampagnenvorstellung. Also eins kann ich jedem garantieren, der Mann hat jeden Urlaub verdient. Das waren teilweise Termine, die waren mittags rum. Und es war Termin Nummer 7. Aber einer von den 7 war in der Tschechei. Also weißt du, so, das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist auch unmenschlich, wie man das überhaupt schafft, wie lang die Tage sind, mit wie viele Affenzipfel, würde ich schon fast sagen, man am Tag auch reden muss, wo da irgendwie irgendein Kaninchenzüchterverein 150 Jahre gekriegt hat, wo du dir auch so denkst, boah, ey, muss es unbedingt sein so? Also ist es jetzt wirklich wichtig? Also das kann man, glaube ich, gar keinem Politiker, ich meine, das kann man ja auch sagen, wir verraten jetzt nicht ganz, wann diese Aufzeichnung hier war, aber es ist jetzt schon abends, also alle liegen jetzt auf jeden Fall vor Netflix aktuell und du bist aber nochmal 2 Stunden hierher gefahren, so, ne? Also es ist schon ein 24-Stunden-Job teilweise.
Ja, definitiv. Also.
Aber jetzt, was ich da ganz interessant finde, warum? Also wegen Geld kann es ja nicht sein. Wenn wir uns mal anschauen, was
verdient... nachfragen, warum man das macht oder warum das so zeitaufwendig ist.
Was verdient man im Landtag?
Das ist ja kein Geheimnis. Es ist ein Abgeordnetengesetz. Also rund nagelt es mich jetzt nicht fest. Wir kriegen Abgeordneten, die 10.000 Euro im Monat. Auf die fallen ganz normal Lohnsteuer an, Krankenversicherung muss man sich selber und so weiter.
Brutto quasi.
Brutto, genau.
Ja, würde ich schon nicht machen.
Denke ich mal. Ich hoffe, dass bei dir auch das plus die sogenannte... wie das Aufwandspauschale oder so, oder irgendwie so, das sind 4.000 Euro steuerfrei. Die sind insofern sozusagen mit Betriebskosten. Also die decken quasi Büromiete ab, Auto, also alles, was ich
bleibt ja auch nichts übrig.
So, jein. Ich mag jetzt keinem
Kollegen. Ja, aber da arbeitet ja jemand im Büro, oder?
Nee, Personal ist nochmal extra.
Okay. Aber
wirklich so meine Betriebskosten.
Also Auto habe ich gesehen, das ist nicht so teuer. Okay.
So. So. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben einen sehr, sehr schmalen Betrieb, um nicht zu sagen annähernd Briefkastenfirma, da bleibt von den 4.000 Euro steuerfrei viel übrig.
Mhm.
Okay.
Da kommt aber keiner im Büro vorbei.
Bei mir persönlich bleibt da nicht viel übrig und ich finde es auch völlig in Ordnung, weil ich mich nicht daran bereichern will, für die von dem oder an dem, was dafür vorgesehen ist, dass ich meinen Abgeordnetenbetrieb einfach gescheit mache. Veranstaltungen, lotzt mal mir zu essen ein oder was auch immer, die ganze Post und so, also fall dir zig scheiß Posten.
Ja.
So. Und dafür ist sie da. Und wenn von denen 4.000 Euro am Ende des Monats nichts übrig ist, dann bleiben wir bei diesen 10.000 Euro, was ein sauhafter Geld ist. Braucht man nicht reden. Also ich bin sicherlich kein schlecht bezahlter.
Aber wenn man das gegen die Arbeitszeit legt, ist es nett drüber.
Stundenlohn ist sicherlich nicht berauschend. Aber ich sage immer, wegen Geld gehst du definitiv nicht in die Politik.
Aber warum dann?
Ganz einfach, ich finde es wahnsinnig geil, ich sage es mir so deutlich, dass man was gestalten kann.
Mhm.
Ich finde die Idee spannend, dass ich für spätere Generationen, jetzt habe ich selber eine Tochter, vielleicht die Welt ein bisschen verändern und vielleicht sogar verbessern kann.
Mhm.
Und zwar meine kleine Welt. Ich habe jetzt Verantwortung nur für einen kleinen, überschaubaren Bereich. Wenn ich da ein paar Entscheidungen trifft, wo später mal meine Tochter oder vielleicht mal meine Enkelkinder sagen, ey, da war mein Vater oder Opa mal beteiligt und das haben wir dem zu verdanken.
Also es ist schon, eint uns schon, weil ich bin außer Dauer Optimierer eigentlich. Also wenn ich was erschaffen kann, Apps sind mein neues Thema, finde ich so geil. Wenn ich dann in den App-Store schaue, weißt du, dann sagen die Leute, ja, und wie oft ist das verkauft? Und dann verstehe ich manchmal die Frage gar nicht.
Deine App.
Die Mail-Card,
da
hätte jetzt Mails beantworten können beim Herfahren ohne Ende.
Ja,
interessant.
Aber das treibt mich tatsächlich. Also so die Motivation oder die Idee, dass man tatsächlich was verbessern kann.
Mhm.
Und ich finde es gewisserweise, sagen wir, so Selbstüberschätzung kommt natürlich auch dazu. Man hört sich selber gern reden und so weiter und man ist da natürlich auch geschmeichelt, wenn man sagt, ja super, toll, tolle Idee und so weiter. Auch das ist doch beim Unternehmer nicht anders. Du bist doch irgendwie selbst glücklicher, wenn der Kunde zu dir sagt, boah, geile Kampagne oder super Ding, was ihr da gemacht habt.
Ja, voll. So. Aber andererseits, wenn ich dann in die Kommentarspalten bei dir schaue, da ist es ja eben nicht so, weißt du? Also das ist das, weil es kommt dann nochmal ein ganz entscheidender Punkt, finde ich, dazu. Fremdbestimmtheit. Und das ist mir jetzt nochmal bei der Bürgermeisterwahl aufgefallen. Das ist ja crazy, ne? Also man merkt schon, wo wir jetzt hier umzogen sind mit dem Büro, dass es Mitarbeitende gibt, die sich unglaublich schwer tun, weil jetzt über ihren Arbeitsort entschieden wurde. Ich meine, du hast das Büro jetzt hier gesehen, ne? Aber es ist denen wurscht, wie geil das dann wird. Diese Fremdbestimmtheit ist für viele ein Thema. Ey, wie krass muss das sein, wenn du jetzt Bürgermeisterin von Augsburg bist und dann stehst du da und dann geht das erste Mal, gehen die Charts hoch und die nehmen dich du bist einfach gekündigt. Das gibt es ja im ganzen Arbeitsgesetz auch nicht. Du bist einfach raus. Du bist raus.
Ja.
Du weißt an diesem Abend nicht mehr, bin ich jetzt die nächsten Jahre Bürgermeisterin von Augsburg oder bin ich erstmal arbeitslos.
Ja.
Und das kann ja dir jetzt die ganze Zeit auch passieren. Weißt du, das ist dieses Spannungsverhältnis, das ich nicht verstehe. Also man schiebt da an, man gibt da Gas, man steht vor die Leute, man muss Selbstbewusstsein haben, man muss Dinge durchdrücken wollen und man ist aber trotzdem, man kann so gekickt werden bei der nächsten Wahl.
Klar.
Das ist der Wahnsinn.
Passiert ja. Also jetzt auch bei der Kommunalwahl waren einige dabei, die wahrscheinlich einen anderen Lebensplan gehabt haben. Das passiert, das ist aber jedem bewusst, deswegen werde ich mich darüber nicht beschweren. Und ich finde es da immer ganz wichtig, nicht in die Politik zu gehen, weil du das brauchst, tatsächlich wirtschaftlich brauchst, sondern wenn du außerhalb der Politik schon mal Erfolg gehabt hast und erfolgreich warst und im Idealfall vielleicht sogar wirtschaftlich unabhängig bist, dann glaube ich, dass du dein Mandat irgendwie freier ausüben kannst.
Das glaube ich,
wäre ich jetzt nicht mehr Abgeordneter, dann würde ich nicht unter der Brücke schlafen müssen. Das muss ich so deutlich sagen. Nicht, weil ich jetzt Millionär oder sonst was bin, ganz im Gegenteil, aber ich wüsste mit mir selbst was anzufangen und ich wüsste meine Familie auch zu versorgen. Also das ist eine ganz einfache Rechnung. Der ein oder andere macht es schon aus Bequemlichkeit. Wenn man sich anschaut, wie früh tatsächlich schon aus dem Staatsdienst in den Abgeordnetendienst dann sozusagen übergehen, denen einer Platz bleibt immer warm für sie. Egal aus welchem Job. Wirklich völlig egal, welche Berufsgruppe. Aber wir kennen Leute aus dem Staatsdienst, die völlig risikolos kandidieren können.
Mhm.
Bei mir war es ganz konkret so. Also ich war eigentlich arbeitslos, wie ich in den Landtag gekommen bin, weil ich zum Stichtag, jetzt pass auf, 30. jetzt muss ich überlegen, also Ende September vor der Wahl, habe ich mit meinem damaligen Chef den Auflösungsvertrag unterschrieben.
Das ist das Nächste, das habe ich mir auch gedacht.
Wie
machst du denn das? Also da ist dann voll Action, das ist voll Wahlkampf und der Chef sagt so, jetzt schauen wir mal, wie lange er noch bleibt. Oder, und am Schluss, hat nicht geklappt, dann bleibt er. Das ist ja auch ein super geiles Verhältnis dann so.
Ja, Da hilft es natürlich, wenn man erstmal offen miteinander umgeht und auch ein offenes Verhältnis miteinander zu haben. Natürlich sage ich meinem Chef, du, es war ein Jahr vorher, glaube ich, gesagt, du pass auf, oder dreiviertel Jahr vor der Wahl, da ist eine Idee, die möchte ich da sagen und so schaut es aus. Es wird jetzt keine Auswirkung auf meine Arbeitsleistung haben, hat es auch tatsächlich nicht. Also ich war glücklich in dem Anstellungsverhältnis und mein Chef war offensichtlich auch glücklich mit mir, weil er gesagt hat, du, wenn es nichts wirst, das war immer so ein bisschen der Running Gag dann, soll man dann
mal
irgendwie torpedieren oder so irgendeinen Shitstorm auslösen, irgendwie Fotos von dir veröffentlichen oder so, dass du halt nicht weggehst. Also das Verhältnis hat passt, aber man muss da offen miteinander umgehen. Und trotzdem, rein arbeitsrechtlich, wäre ich nicht gewählt, wäre ich arbeitslos. So,
abgefahren.
Also absolut 100% Risiko.
Das würde mich auch noch interessieren. Was kostet so ein Wahlkampf?
Oh. Da frage ich mich auch immer so, ne? Jetzt wirst du Bürgermeister werden von Augsburg zum Beispiel. Der muss doch Geld kosten. Also ich meine, klar, muss da, hat da jetzt auch eine SPD wahrscheinlich was mit reingeklopft und so weiter, oder? Aber da wer zahlt das alles?
Also da kann ich wirklich nicht für andere Parteien und schon gar nicht für andere Landkreise oder was reden, weil das ist immer unterschiedlich. Ich konnte aber mit Orben Mythos oder am Gerücht mal ganz klar aufräumen. Also wir werden nicht aus München bezahlt und mir wird nichts aus München bezahlt. Das Gegenteil ist der Fall. Ich gebe tatsächlich Geld ab in Parteistrukturen. Also es gibt die sogenannte Mandatsträgerabgabe. Ist ja völlig okay, weiß jeder bei uns, damit man einfach eine gewisse hauptamtliche Struktur auch in der Fläche ermöglichen kann.
Aber wie so eine Lizenzgebühr?
Ja, so in gewisser Weise. Also wenn man so mag, also wir haben ja aus Partei, auch Verbandsstrukturen vor Ort, also Geschäftsstellen vor Ort, das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wir uns das zentral ist, dass als Volkspartei wirklich in der Fläche nur sichtbar ist. Andere Parteien, die geben zum Beispiel eine Mandatsträgerabgabe an die Landtagsfraktion ab. Also das fließt direkt in die politische Arbeit, nicht in Flächenstruktur, wie für uns wichtig ist, sondern in politische Arbeit. Und bei anderen ist es wieder anders. Deswegen sehr individuell. Was kostet der Wahlkampf? Was du eigentlich auch Kampagne kostet? Vom Material, von Konzeption, irgendwer muss sich was überlegen, Porto Versand, Personal.
Das meine ich eben.
Es ist irre.
Also ich meine, die Kampagnenidee von der SPD in Augsburg, die kann es nichts gekostet haben, weil die war einfach nur scheiße. Aber ich meine, allein die Plakate, die da rumstehen, nur das gedruckte Material, nur Print. Ja.
Also, mal, um so eins am Posten zu sagen, also eine Postwurfsendung, dass ich in jeden Briefkasten meiner Wählerinnen und Wähler mit meinem Flyer reinkomme, kostet 15.000 bis 20.000 Euro, Porto und Versand und Druck.
Aber die hast du bezahlt?
Bei uns ist es wieder mehrere Säulen, viel Spenden tatsächlich, Gott sei Dank, dankenswerterweise wirklich gibt es Leute, die an dich glauben und sagen, das unterstütze ich. Zweite große Säule ist natürlich der Eigenanteil vom Kandidaten. Ich kann nicht sagen, wie viel ich da reinbuttert habe, also das macht für mich ja Sinn, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Und du selber entscheidest ja, wie viel du machst oder nicht machst. Ich habe von Wahlkämpfen gehört, keine Ahnung, ob das richtig ist oder nicht, die sind weit, weit sechsstellig, 200.000, 300.000. Es gibt das gleiche fünfstellig, es gibt hoch fünfstellig, niedrig fünfstellig und so weiter.
Ja, aber so ein Stadtwahlkampf in Augsburg ist doch nicht niedrig fünfstellig. Wenn du weißt,
wie viel Einwohner,
Einzelplakat,
wie viel Einwohner hat
300.000.
Ja, also es gibt ja so Größenordnungen, dass du sagst, naja, pro Einwohner, pro Wähler irgendwie 1, 2, 3, 4 x Euro. Das heißt,
da reicht schon 1, 2, 3, 4.
Weiß ich jetzt wirklich nicht. Also wirklich reine Spekulation, was dann Augsburg kostet, ist ja nicht mein Job, weil ich finde, wenn das für die passt, man macht ja auch ganz normale Kalkulationen und so weiter und sagt, das wollen wir uns in der Kampagne leisten.
Du, ich will da auch gar nicht mal irgendwas runterschieben. Ich will es nochmal sichtbar machen, weil es einfach völlig verrückt finde. Ne? Also die Leute geben jetzt ihren Job auf, gehen in der Unsicherheit, stecken ein unmenschliches Geld teilweise rein,
gewinnen
dann sogar, wo ich mir so denke, why? Aber also ich finde es einfach krass.
Für mich ist die Motivation aber relativ leicht, weil das muss ich ehrlich sagen, da war ich sehr, sehr dankbar. Ich kriege oft Feedback, manchmal negativ, manchmal positives, aber über das habe ich mich sehr gefreut. In meiner Kampagne haben mich Leute auch vom politischen Gegner darauf angesprochen, dass meine Plakate die saubersten waren, dass auch meine Fotos die saubersten waren. Für mich ist es so, wie ich auf dem Plakat im Wahlkampf mich präsentiere. So darf es mich als Abgeordneter auch erwarten. 100%. Das heißt, wenn ich da das Foto nehme von vor 6 Jahren, wo ich noch Haar gehabt habe, dann ist ja scheiße. Ich bin maximal unprofessionell, deswegen hochprofessioneller Fotograf, hochprofessionelle Kampagne, sauberes Auftreten, das ist professionell. Ich biete mich professionell an.
Ja, aber das fällt dir ja auch nur auf die Füße. Also ich bin zum Beispiel so, ich mache da einmal im Jahr mein Community Day und da wie letztes Jahr war das erste Mal, ist jetzt wieder, kauft euch übrigens Tickets, gell? Kauft euch Tickets, 21. Mai, lohnt sich. Hotel Maximilians Teehalle und dann habe ich mir extra ewig mit dem Mikrofon auseinandergesetzt, mit dem Funkmikrofon, weil mir ist zum Beispiel wichtig, wir haben jetzt auch nichts auf dem Mikrofon drauf, ich will immer, dass die Leute eine gute, das ist wieder Marketing, Customer Journey muss sitzen und das ist das, was du auch sagst, das ist nämlich übrigens auch bei dem Augsburger Kandidaten, das ist das Problem, das schaut einfach nicht so aus wie auf seine Plakate und das ist was, was den Leuten, das sage ich auch immer meine Kunden, ist ganz wichtig, es darf nicht schlechter werden, aber es darf auch nicht besser werden. Es muss, ansonsten ist so Trust-Issue, dann habe ich ein Problem.
Ja.
Es muss straight sein.
Die Wiedererkennung ist gar nicht dort.
Ja.
Ich kenne Kandidaten, Kandidatinnen und Kandidaten, die 4 Wochen vor, bevor sie Fotos machen, oder 4 Wochen war ja schon positiv, aber suchen sie sich eine neue Brille aus, ganz schick und fancy, oder neue Frisur, oder gerade nochmal zum Friseur oder sonst was, dann sind sie hochrasiert oder was auch immer. Denkst du, du Trottel, dich kennt jahrzehntelang die ganze Welt oder deine Welt ohne Brille oder mit dieser Brille. Lass die veraltet, lass die was auch immer sein. Ja, dann ist es halt so. Warum denkst du, dass du dich 4 Wochen vor der Wahl neu erfinden musst, wo dich kein Mensch mehr erkennt?
Gar kein
Mensch. Also schlecht, wie es schlechter gar nicht ist. Mhm. Aber den Fehler machen. Und da denke ich mir auch schon, zwar vorher beim März, es werden Kommunikationsfehler auch auf ganz, ganz kleiner Ebene gemacht.
Also, naja, warum?
Klassiker beim Wahlplakat ist ja immer, was willst du denn zeigen? Du bist Gesicht und Name. Das ist bei Bauer, bei mir, 4 Buchstaben relativ leicht.
Geil.
Fett drauf, da steht bei manchen, meistens haben wir einen Doppelnamen und so weiter, ganz, ganz kleines Gesicht und irgendein QR-Code und Wahl am und Briefwahl nicht.
Teilweise sind da Doktortitel drauf, die ich davor noch nie in meinem Leben gesehen habe. Dann kommen auf einmal da die Doktortitel drauf. Für was? Hast du bei einer Merkel übrigens auch nicht gesehen.
Nee, das ist ja nicht entscheidend.
Ja.
Das Geilste war die Raute. Sie kennen mich.
So.
Alles gesagt. Also von der Kampagnenidee her, grandios.
Mhm.
Also das sind schon so Themen, ja.
Also auch mit Blick auf die Uhr, gell?
Ja.
Wie hätte man das jetzt besser gelöst mit dieser Energiepauschale?
Jetzt kann ich sowohl provokativ sagen, erstmal besser wählen, dann hätte man vielleicht ein anderes Mehrheitsverhältnis und sind in der Entscheidungsfindung mit anderer Beinfreiheit ausgestattet.
Jetzt gut, das ist jetzt bald.
Kann jeder, aber ich meine, weiß, kann jeder entscheiden, was besser und schlechter ist. Die Lösung wäre tatsächlich, so wie du es gesagt hast. Ich finde aber ganz, ganz wichtig, einfache Wahrheiten sauber zu kommunizieren, ehrlich zu sein. Das ist das Entscheidende, glaube ich.
Aber du denkst, also es gäbe tatsächlich, wäre das Geld nicht da, als aktiv was zu machen.
Nach allem, was ich so mitkriege und einfach jetzt auch nur konsumiere, ich bin ja kein Bundestagsabgeordneter, ich habe da keinen tieferen Einblick wie du jetzt tatsächlich. Man kriegt natürlich unsere Kreise vielleicht manchmal was anders mit, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt im Geld schwimmen und wir bewusst gesagt haben, nee, den Geldspeicher lassen wir jetzt zu, das lassen wir jetzt mal die Unternehmer zahlen. Ich glaube wirklich, dass es in dem Fall, das ist immer ein scheiß Wort, alternativlos war.
Aber ich frage mich immer, wie kommen wir aus der Kiste raus? Schon, ich habe so viele Folgen jetzt auch gehabt, wo mein Steuerberater mit dabei waren oder ein Ex-Finanzbeamter und so weiter. Und immer, es ist komplett aussichtslos. Und ich frage mich die ganze Zeit, schau, ich habe zum Beispiel, wir haben externes Controlling und die machen für uns immer die Jahresplanung und so weiter. Und jetzt baue ich gerade was, zeige ich nicht, wie das heißt. Das wird auf jeden Fall das Betriebssystem von dieser Agentur, weil ich mir feststelle, dass Agenturen immer Software-Tools nutzen. Asana, du hast vorher was von Jira gesagt.
Ja.
Wie sie alle heißt, die ganze Scheiße. Und am Schluss baust du immer um denen ihre Funktionen irgendwie deine Arbeit rum. Und jetzt baue ich das gerade neu für uns. Und da gibt es auch ein Finanzcontrolling-Tool mit drin, wo wir Monatsplanung haben, die wir mit diesem externen Controlling machen. Und dann habe ich mir den Spaß am Wochenende gemacht und habe einfach mal die Grundplanung in LLM gepackt, also in die KI. Und dann habe ich gesagt, mach mir doch mal alles, was dieses Controlling-Unternehmen macht. Und ich schwöre dir eins, Konrad, das sind die Excel-Tabellen. Also da stellst du mir alles auf, ich bin ja gar kein Controller. Aus des Todes mit 38 Reiter unten dran. Und da sitzen die Wochen dran, um das Ganze zu machen. Da sitzen lauter Controller, die machen das alles. Die wollen doch gar nicht von KI wissen da und so. Und dann hat es so vielleicht 24 Sekunden gedauert, aus der reinen PDF, das ist Januar bis Dezember, was wir gerne Umsatz machen würden, ein bisschen 3-4 Kostenstellen zerledigt. Mhm. Und dann war diese Excel-Tabelle des Todes fertig, da hat keiner irgendwas gearbeitet, weil natürlich LLMs ist easy, das ist einfach.
Ja.
Wir müssen doch irgendwie, und das da will ich gar nicht ausholen, was da immer meine Idee ist, aber ich glaube ja immer so, dass man es ganz einfach machen könnte, auch mit Steuern und so weiter. Ja. Und alle sagen mir aber, sind wir voll bei dir, also die sich auch voll auskennen, die aber sagen, wir leben halt in einer Demokratie und hier gibt es Gesetze und da gibt es ganz viele Verhandlungen vor allem und die macht dann wieder den Spielraum weiter auf, weil eine Verhandlung ist halt, da fließt dann wieder ein ins Gesetz, bla bla bla, vom Bundesgerichtshof. wie kommen wir aus der Scheiße denn raus? Weil Fakt ist ja eins, wir könnten das alles ganz ohne Steuerberater machen und wir könnten das alles ganz ohne Finanzbeamte machen. Natürlich hätten wir dann erstmal nochmal einen riesen Batzen Arbeitslose, okay, aber wir hätten ja auch einen riesen Batzen Geld, der auf einmal da ist. Und wir können doch als Land jetzt nicht das alles, schau mal, in unserer Branche verändert sich gerade alles. Übers Wochenende kam Cloud Design raus, das war technisch schon mal da, alles in dem LLM, aber jetzt kann es jeder in einem Interface auch bedienen. Also muss sich ja meine Branche verändern und alles verändert sich, die ganze Welt verändert sich. Mit dem Internet hat sich die ganze Welt verändert. Ja. Aber wir müssen doch, also ich weiß überhaupt gar nicht, wie wir aus dieser Kiste rauskommen. Weißt, wir haben so viele Kosten am Start, die wir aber tatsächlich, wo man reinlaufen könnte und sagen könnte, ja, aber, also deswegen lade ich mir die Leute in den Podcast ein, weil die manchmal sagen so, ja, aber ey, bin ich jetzt völlig falsch gewickelt? Das kann doch nicht so einfach sein. Ja doch, es wäre so einfach, aber es geht nicht, weil das ist halt die Gesetzeslage.
Da kann man tatsächlich, glaube ich, wieder abendfüllen reden. Also nochmal neue Folge. Ich versuche mir ein bisschen so meine Gedanken, die ich mir jetzt gerade gemacht habe, während du dein Impulsreferat gebracht hast, zu sammeln. Am Schluss steht die Überschrift Bürokratieabbau und einfacher Staat, Staatsmodernisierung und so weiter. Das sind ja tatsächlich Sachen, die wir uns tatsächlich ernsthaft vornehmen. Also es gibt wirklich viel, was wir jetzt gerade in Bayern schon erledigt haben. Ich selber habe zum Beispiel auch bei Modernisierungsgesetzen, was den Baubereich angeht, mitgeschrieben, viele Genehmigungserleichterungen und so weiter, bis hin zur Freistellung, wo man sagt, ja, ich bin der Meinung, da haben wir echt einen großen Wurf gemacht. Hast du das gespürt?
Nein. Nee.
So.
Wo?
Ja. Das ja. ist genau der Punkt. Solange das nicht jeder Einzelne an seinem eigenen Geldbeutel meistens selber spürt, wird der nie sagen, oh leck, beim Bürokratieabbau sind wir aber echt gut. Wir müssen es schaffen, wir sind ja wieder bei Emotionen, diese Emotion, die grundnegativ ist gegenüber Staat, Behörde etc., einfach mal wieder positiver zu bringen. Wenn ich dich frage, wann war der letzte Behördenkontakt, dann war der sicherlich nicht allzu positiv, dass du sagst, wow, ein Jubelsturm kann dich da abfeuern und sonst was. Und so geht es ja jedem anderen auch. Damit will ich nicht sagen, dass Behörden schlecht arbeiten, ganz im Gegenteil. Aber vielleicht ist da diese User Experience einfach nicht so, wie wir es gerne hätten. Dem müssen wir stellen.
Wobei, ich muss da ganz ehrlich gesagt sagen, mein letzter Behördenkontakt war Finanzamt. Mhm. Und das kann ich jedem nur sagen. Da werden sie sich wieder furchtbar aufregen unter dem Social Media Clip, mhm. weil es immer alle sagen, dass es nicht stimmt. Das stimmt. Wenn du freundlich bei deiner Finanzbeamtin oder bei deinem Finanzbeamten anrufst, die freuen sich, dass du anrufst und die freuen sich, gesehen zu werden. Und dann kannst du deine Frage stellen. Ja. Das war super.
Das machst du. Das machen wahrscheinlich vielleicht nicht die Mehrheit der Menschen. Und jetzt kann man sagen, keine Ahnung, Führerschein beantragen, Einwohnermeldeamt. Du hast Wartezeiten, du hast vielleicht dann, also das sind ja nur mini negative Erfahrungen. Also ich bin wirklich felsenfest überzeugt, wir haben in Deutschland und in Bayern einen sehr gut funktionierenden Staatsapparat. Also wir sind weit, weit weg von irgendeiner Bananenrepublik oder sonst was, auch wenn uns das andere mal sagen wollen. Es funktioniert bei uns sehr, sehr vieles sehr gut. Trotzdem überwiegen doch eher, dann nennen wir es wenigstens neutrale Emotionen, wenn wir mit dem Staat in Kontakt kommen, weil wir Touchpoints haben, die erzwungen sind, die nicht selbst gewählt oder sonst was sind. Das gehört zur Wahrheit, glaube ich, dazu, dass wir das Thema Bürger und Staat irgendwie wieder näher zusammenbringen. Da geht vieles mit Kommunikation, mit neuem Interface, Thema KI und so weiter, kann da wirklich viel, viel helfen. Bei der Gesetzgebung sind wir auch beide wieder, Politik und Gesellschaft im Boot. Es gibt keinen Politiker. Also ich würde jetzt mal wirklich die Hand dafür ins Feuer legen, für jeden meiner Kolleginnen und Kollegen, der in der Früh aufwacht und sagt, welches Gesetz kann ich mir heute ausdenken, dass ich irgendjemanden auf die Nerven gehe. Bürokratie durch überbordende Gesetzestexte, Verordnungen etc. entsteht ja meistens durch eher, ja, sagen wir es mal, wie es ist, durch Rechtsprechung in irgendeiner Gesetzeslücke. Ich habe mal nachgeschaut, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, jeder zweite Haushalt in Deutschland ist ausgestattet mit einer Rechtsschutzversicherung. Das wird einen Grund haben. Die Rechtsschutzversicherung, nichts gegen Rechtsschutzversicherer, die will man auch nutzen. Oder nutzt man vielleicht leichter. Dann klagt man oder sonst was so gegen irgendjemanden. So, genau. Ja, gibt es wieder irgendjemanden, der nachzieht, der Gesetz geht.
Ja. Aber wie kommen wir aus der Scheiße raus? Weil ganz ehrlich, also Bürokratie abbauen nehme ich dir auch nicht ab. Weil, also nehme ich gar niemand.
Habe ich ja nie versprochen.
Das höre ich seit 15 Jahren, höre ich Bürokratie abbauen. Werden einmal, Leute, macht es einmal. Ihr könnt ein Auto und ein Motorrad komplett digital anmelden. Das ist möglich. Seit, ich habe mal eine Harley, habe ich mal gekauft in Ingolstadt, die habe ich da angemeldet. Diese Erfahrung ist die allerletzte Fick-Scheiße, die ich in meinem ganzen Leben gehabt habe. Das ist Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Und dann frage ich mich aber auch, und das, weißt du, jetzt, das ist wirklich ein abendfüllendes Thema, weil das Problem ist ja, jetzt geht es ja schon los, wer macht diese Apps?
Ja.
Und dann verstehe ich auch einen, was weiß ich, irgendeinen Staatsmann oder eine Staatsfrau, die das entscheiden muss, die keinen Plan vom Tuten und Blasen hat, dass die sagt, naja, also im besten Fall macht es SAP und die Telekom, weil dann bin ich auch wieder rechtsschutzversichert, weil wenn es dann scheiße gelaufen ist, dann habe ich es wenigstens den Größten gegeben. So, jetzt geht's weiter. Dann gibt es ganz viele Unternehmen, die könnten das. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade wieder eine Anfrage vom, weiß ich gar nicht, Landwirtschaftsministerium. Da frage ich immer als allererstes, was ist denn die Vergabegrundlage? Ist es Preis oder ist es fachliche Eignung oder ist es Qualität? Ja. Und dann kommt natürlich immer die gleiche Scheiße, ja, Preis. Dann sind wir schon mal raus. Ja, die Sachen könnten, ja, was andere nicht. Weißt, und das meine ich, es ist für mich so ein Hamsterrad. Wir haben Gesetzgebungen, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Und wir müssten eigentlich irgendwann mal sagen, naja, Leute, also bis aufs Grundgesetz müssen wir vielleicht jetzt zum Beispiel in der Finanzverwaltung mal sagen, jetzt machen wir mal hier die Pause-Taste. Das war ja so ein bisschen das Versprechen, eine Steuererklärung auf dem Bierfilzel. Ja. Wo ist es? Ist nicht so. Wo ist allein schon digitaler Ausweis. In Augsburg ist zum Beispiel so, die Hälfte kann ich online machen. Wenn eine Gewerbeummeldung machen will, geht nicht online. Ja, wie, also mein Auto kann ich anmelden, aber Gewerbeummeldung kann ich nicht online machen. Why?
Ich antworte auf die Frage, wie kann man aus dem Hamsterrad ausbrechen, glaube ich, durch, wie man sagt, wirklich disruptive Ansätze, die in der Politik, in der Gesellschaft wertfrei einfach nicht so leicht durchzusetzen sind. Ich habe mal, mir spontan eingefallen, das Buch Außer Dienst von Helmut Schmidt gelesen, der über Behörden und Ministerialbürokratie redet, am Beispiel vom, ich meine, es war sowas wie Postministerium oder so. Und da hat er kapitelweise ausgeführt, dass er draufgekommen ist, ein Ministerium hat vor allem einen Zweck, nämlich sich selbst zu erhalten. Egal, ob das Post, Finanz oder was auch immer draufsteht. Und jetzt finde ich, Helmut Schmidt, das ist schon ein angesehener Staatsmann und das ist eine ehrliche Aussage. Wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann weiß man, dass wir doch als Tanker relativ träge sind. Und deswegen glaube ich, dass so disruptive Ansätze in der Politik, in der Verwaltung einfach nicht so schnell sind wie bei dir. Aber wir können ausbrechen und das will ich schon als Perspektive geben. Ich bin der Meinung, dass vielleicht da jetzt, wie ich einer bin, irgendwie eine neue Politikergeneration in Parlamente kommt, in auch Kommunale, vorher haben wir schon mal über das Thema Kommunalpolitik geredet, die vielleicht auch einen anderen Blickwinkel mit reinnehmen. Es ist Politik einfach jetzt anders geworden. Ich sage nicht, dass wir alles besser machen, aber anders. Aber Bürger erwarten was anderes.
Wie lange geht es noch? Da frage ich mich tatsächlich neue Generation. Jetzt haben wir einen Digitalminister, Fabian Mehring zum Beispiel, ne, der da ganz viele Impulse bringt. Aber ich meine, jetzt bist du ein Junger und er und dann hocken da noch fünf andere. Aber weißt du, wie ich mir das vorstelle in diesem Landtag? Das stell dir mal vor, wie ich auf der Eigentümerversammlung. Da sitzen 10 Leute und dann sagen die so, ja, aber wir müssen doch das Kabelfernsehen nochmal erneuern. Wir müssen doch da nochmal Kabel sitzen. Sag ich, seid ihr alle komplett Baller. Gar nichts. Fernsehen wird geschaut übers Internet. Und dann sitzt da 80-jährige Frau und eine 90-jährige Frau und dann muss ich denen versprechen, ich komme vorbei und installiere ihnen einen Fire-TV-Stick und die will einfach nur mal einen jungen Mann bei sich in der Wohnung haben.
Ja.
Und so setzt sie das dann durch. Aber weißt du, das funktioniert in der Politik nicht. Also ich habe einfach so das Gefühl, wir bräuchten halt jetzt irgendwann mal das Geld. Weil, also mein Gefühl ist, um ehrlich zu sein, ich sage immer wieder, ich sehe keine Wirtschaftskrise. Aber natürlich gibt es Bereiche, wo es Probleme gibt. Und ich glaube, wir müssen eins sehen. Ich schätze das so ein. Wir sind halt ein Nachkriegsland. Das ist ein absolutes Wirtschaftswunder. Wir haben Sensationen gemacht nach diesem Krieg. So, jetzt gehen uns die Sensationen aus. Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten meines Erachtens. Werden alle nicht oder viele nicht gut finden, aber ich würde ja zum Beispiel sagen, Audi, du hast vielleicht gesehen, mein Auto steht da unten vor der Tür, Audi könnte doch jetzt sagen, wir bauen ab sofort ausschließlich V8, V10, V12 Motoren. Das ist unser Ding. Und dann können alle, die ganze Welt kann bei uns Bolidenmotoren kaufen. Das ist das, was wir anbieten. Das ist jetzt nur eine Klammer. Aber für was steht dieses Land noch so? Und da fällt mir jetzt aktuell nichts ein. So, und dann muss man ja auf der anderen Seite sagen, bevor uns das nicht einfällt, müssen wir jetzt mal irgendwie schauen, wo können wir da Geld sparen. Weil so funktioniert halt Unternehmertum. Ne? Wenn ich jetzt erstmal sage, meine Branche ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig, jetzt muss ich mir überlegen, wo sind meine Hauptkostenfaktoren? Und wie soll das funktionieren? Da können jetzt nochmal, und ich meine, deine Generation im Landtag, wie viel gibt's da? Das sind ja keine 10%, die deine Generation sind, die da frisch und Wind und was weiß ich was. Und wir brauchen das ja überall, weißt
du? Ich möchte bei einem Punkt gerade einhaken. Für was steht dieses Land? Also für Bayern, ohne dass das irgendwie, das ist keine Parteipolitik, überhaupt nicht. Aber ich glaube wirklich, wir haben einen Markenkern. Wir haben Innovation, Hightech und Forschung, Wissenschaft. Das ist unser zentraler Markenkern. Das ist übrigens auch der Punkt, warum ich das geil finde, mich genau in der Richtung zu engagieren. Ich sage, das, was wir heute in Forschung, Innovation, Technik stecken, das sichert uns Generationen an Wirtschaftswachstum. Auch da gibt es aber unterschiedliche Meinungen. Die finde ich nicht gut, aber die muss ich akzeptieren.
Selbst aber wo siehst du da, sagen wir, fünf Dinger, wo du sagst, da sind wir wirklich mit am Start?
Alleine, was in dem Großraum München an akademischer Leistung passiert. Ich glaube jetzt gerade wieder Ranking raus, beste Uni Europas und so weiter, München.
Aber
Forschungsinstitute.
Aber bleiben die da? Also
Weißt du, ich finde zum Beispiel dieses Beispiel Mercedes so geil. Die verlieren ihre ganzen Top-Ingenieure an Tesla und jetzt die Scheiße richtig am Dampfen. So. Und dann denkt man so, ja, aber das bringt mir irgendwie auch nichts. Weißt du, also ich suche diese, ich will doch gar nicht dagegen reden, aber ich suche diese Branchen. Weil also da braucht mir jetzt keiner mehr was von Airbus erzählen, dass wenn man irgendwann schiefläuft, ich weiß gar nicht, wie oft Airbus in Augsburg auf und zu gemacht hat. Und so, weißt? Und dann Ingolstadt, da ist immer so, ich höre das halt immer von den Immobilienmaklern. Also, also in Ingolstadt gibt es nur zwei Zustände. Entweder du musst fürs Einfamilienhaus 10 Millionen zahlen oder sie sagen, ich gebe dir 500 Euro im Monat, dass du da einziehst. Weißt du, das ist so.
Ja, ist jetzt, du weißt vielleicht doch, so ein schlechter Politiker ist natürlich jetzt stark verknappt in der Argumentation.
Ja.
Aber ich verstehe deinen Punkt.
Ich will sie was verstehen. Wo ist jetzt, weil also auch Raumfahrt, dann sagt der Chef wieder Raumfahrt. Ja, es passiert doch keine Raumfahrt aus Bayern. Es passiert doch nicht.
Passiert schon. Passiert ja, schon. Passiert schon. Ja, das Thema, also das ist ja der Punkt. Ich finde schon, dass man das verstehen können muss. Raumfahrtprogramm, wo dann irgendwie komisch sein Badge draufhängt und so weiter, Söder fährt zum Mond oder was auch immer, kann man natürlich wunderbar zerreißen und sagen, ja, ja
aber geiles Marketing.
So, geiles Marketing, aber eben nicht nur Marketing. Du hast vorhin mal kurz vom Thema Landwirtschaft gesprochen. Was meinst du denn, wie zum Beispiel Landwirtschaft mit Satelliten effizienten Ressourceneinsatz, also sprich Saatgut, Pflanzenschutz etc. funktioniert? Da steckt Raumfahrttechnologie drin. Bei vielen anderen Materialwissenschaften genauso.
Ja, GPS.
Wir machen das ja nicht bloß eben, weil der Söder gerne jetzt Star Trek anschaut und sagt, er hat irgendwie so Faible für Raum.
Nee, gar nicht.
Sondern das hat tatsächlich monetäre, hart belegbare Auswirkungen.
Und aber weißt du, mein Ding ist das, meine Sorge ist die, wenn wir jetzt sowas brauchen wie 1000 Euro Ding und der Sprit so teuer und so weiter, wenn wir an dem Punkt schon sind, reicht dann diese Zeit noch? Und wir reden ja jetzt schon von 20 Jahren oder so, in der Wissenschaft, Forschung, das sind immer lange Dinge. Ich sehe da jetzt einfach so eine Lücke. Ja. Was ist jetzt unser Ding gerade? Und ich sehe gerade kein Ding. Also ich sage nicht, was ist Deutschland? Das Land? Nochmal, ey.
Ja.
Ich zahle super gern Steuern. Ich finde, dass wir in einem Wahnsinnsland leben. Mein Leben hat sich auch nicht verschlechtert, muss ich auch sagen. Ich habe heute erst gesagt, die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, hat sich mein Leben stark verbessert.
Ja.
Ich bin kein Schwarzmaler. Ich sehe auch keine Wirtschaftskrise. Nur, ich kann dir nicht sagen, wofür dieses Land Deutschland steht jetzt so. Und ich glaube, da müssen wir uns neu erfinden, weil da ist uns jetzt
ein bisschen was
geflogen. Ja. So. Ja. Und haben wir jetzt 10, 20 Jahre Zeit, um zu forschen, zu machen, zu tun? Oder müssen wir uns einfach jetzt irgendwie, und das, wie gesagt, die kannst du nur aus dem Unternehmertum sehen. Ich sehe das nicht. Ich sehe, dass wir die 10, 20 Jahre brauchen. Mhm. Und wir brauchen jetzt ein Shitload of Money für diese Zeit. Und die haben wir gerade nicht. Und wir haben lauter Dinge, die von außen betrachtet relativ einfach wären. Da steht der Haus in Augsburg, da steht Finanzamt vorne drauf, da arbeiten, weiß ich nicht, 4000 Leute drin. Mhm. So.
Ich glaube, dass wir das Geld haben. Wir setzen es bloß momentan anders priorisiert ein.
Mhm.
Das ist immer Frage der politischen Entscheidung. Wir haben in den letzten 15, 15 Jahren vielleicht auch ein bisschen aus der Komfortzone rausgetrieben, falsch priorisiert. Ja, ich will nicht falsch, irgendwie zu werten. Anders priorisiert, wie wir es jetzt machen müssen. Mhm. Gerade das Thema Spritpreise. Man muss sich doch nicht wundern, wenn man alles mal zusammennimmt, von CO2-Abgabe, Energiesteuer und was auch immer noch und insgesamt Autoscheiße, wenn du da mit dem Verbrenner umeinander fährst, dass irgendwann das am Preis auch spürbar ist. Also wir haben die letzten 15 Jahre, glaube ich, wenig getan, dass das Autofahren attraktiver wird. So, auch das ist mal auf den Punkt. Zweitens kommt dazu, und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, wir müssen einmal wieder darauf zurückkommen und sagen, naja, der Staat ist nicht für alles da. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wenn das Produkt Liter Sprit gerade durch künstliche Verknappung, durch alles, was momentan auf der Welt los ist, einfach sauteuer ist, dann brauche ich doch nicht nach dem Staat und sage, jetzt hilf mir bitte. Das ist auch ein marktwirtschaftliches Prinzip, dass irgendwann der Preis zu groß ist. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass wir in einer Marktwirtschaft leben, wo nicht Staat alles regelt. Also die Zeiten haben wir schon mal gehabt, wo der Staat den Preis vorgibt. Deswegen ist es vielleicht auch mal ehrlich zu sagen, ja, Benzin ist momentan sauteuer. Nein, wir können nicht alles über Staat regeln.
Unpopulärer Tipp. Da hilft V8 fahren, weil der Super Plus Preis hat sich keinen Cent verändert. Keinen Cent. Der ist bei 2,40, durchgängig, Shell V-Power 100. Das ist die Lösung.
Ja, vielleicht ist das die Lösung für einige. Also, ich will gar nicht gegen V8 sagen, ganz im Gegenteil. Ich finde, das kehrt auch dazu.
Was ich, glaube jetzt zum Schluss auch nochmal wichtig fände, als wir telefoniert haben zu dem Podcast, hast du gesagt, es gibt auch was sich die Politik eigentlich von den Bürgern wünschen würde. Und jetzt haben wir ganz viel natürlich wieder in die eine Richtung und jetzt gerät man vielleicht in die andere Richtung und vielleicht finden wir dann aber irgendwann mal auch keinen, das ist ja keine Diskussion und auch kein Dialog, sondern vielleicht können wir einfach mal miteinander was machen.
Sehr gern. Glaube ich schon. Also da gibt es definitiv Möglichkeiten. Was wünsche ich mir auch von meinen Wählerinnen und Wählern oder auch von denen, die mich nicht gewählt haben? spreche ich wahrscheinlich für jeden Kollegen, erst einmal einen fairen Umgang, einen anständigen. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir haben vorher mal kurz über die anderen Parteien und so weiter geredet, wie wir damit umgehen. Jeder, der gewählt ist, verdient meinen Respekt und Anstand. Sag ich ganz ehrlich, egal welches Parteibuch der in der Hand hat, weil Demokratie lebt am Schluss bloß von denen, die es machen, nämlich Wählerinnen und den Gewählten. Wenn es eine Seite nicht mehr gibt, ja, dann haben wir keine Demokratie mehr. Das ist nicht meine Wertung, sondern das ist Feststellung. Deswegen Anstand jedem gegenüber, der sich engagieren will. Und dann, es klingt vielleicht ein bisschen blöd und ich will eine Stimmung versauen oder so, aber wir müssen auch ein bisschen lernen, ein bisschen leidensfähiger zu werden als Wähler. Ich merke es bei mir selber. Ich bin immer auf 180, wenn mir irgendwas nicht passt. Dann nimmst du dich mal wieder zurück und sagst, naja gut, vielleicht ist die Entscheidung für mich jetzt scheiße oder nicht optimal zumindest. Aber ein Politiker hat nicht den Auftrag, es jedem recht zu machen, sondern für alle halt richtig. Und es kann sein, dass dich das zu 70% abholt, mich zu 75% oder den anderen zu 83% abholt. Aber die wenigsten zu 100%. Und sagen wir ehrlich, diese sehr, sehr egozentrische Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger ist deutlich größer geworden. Mhm. Merkst du auch im Kommunalen, es ist schnell mehr Bürgerliste, Unterschriftenliste ausgefüllt und abgegeben für, ich möchte jetzt in meinem Wohngebiet eine Bushaltestelle haben. Wenn es aber darum geht, dass man mehr Kohle in den ÖPNV in Gänze in den Landkreis stecken zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ich fahre ja mit meinem Auto, aber das Bushaltel von meiner Tür war wichtig. Da siehst du im Kleinen, dass wir selber ein bisschen zu ich zentriert sind. Und das ist auch vielleicht so ein Wunsch, manchmal ein bisschen über den eigenen Tellerrand rausblicken. Mache ich ja selber auch. Mal mehr, mal weniger.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ich weiß nicht, ob es wirklich ein schönes Schlusswort ist, aber auf jeden Fall zeitlich gesehen ein notwendiges Schlusswort.
Wahrscheinlich, ja. Das sagen die so, mal die zwei Blatter, dann schauen wir jetzt eineinhalb Stunden, schauen wir den Schmarrn an, hä?
Also wenn es wirklich jemand eineinhalb Stunden hochgeschaut hat.
Ja, ey, die Durchschauquote ist sehr hoch von dem Podcast
tatsächlich. Sehr schön. Vielen Dank an der Stelle.
Ja, ich habe zu danken, dass du auch extra dahergefahren bist.
Klar, jederzeit.
Ich hatte ein bisschen lange überlegen, was man da so alles mitnimmt, gell? Aber das ist so, das muss man jetzt einfach drüber nachdenken.
Ja, vielleicht schreiben ja jetzt alle Zuhörer und Zuschauer mal in die Kommentarspalten, was wir denn mitnehmen könnten. Vielleicht gibt es jetzt positives Feedback in den Kommentarspalten, auch bei einem Politiker, wie ich es bin. Vielleicht nehmen wir da das eine oder andere mit und schauen einfach mal, was sich so daraus entwickelt.
Zu diesem, bei einem Punkt will ich nur wissen, Wir brauchen ein bisschen Hate bei Social Media. Wie schaut es denn aus beim Thema Klarnamenpflicht?
Ja, wäre ich voll dafür.
Schon, oder?
Voll, voll. Wirklich, also das verstehe ich überhaupt
nicht. Hey, das ist auch was, das muss ich wirklich sagen. Das ist was ich nicht kapiere. Kapiere ich nicht. Also, es ist doch, ich kann doch jetzt nicht auf die Straße gehen und steht, um ihn wieder zu holen, auf meinem Gesicht steht drauf Bond 007 und dann sage ich zu dir, du Arschloch.
Ja.
Ja, aber das ist doch, aber weißt du, was ich dir sage, was das Problem auch ist? Also das verstehe ich übrigens auch nicht, was ein Fabian Mehring da seit Wochen rumeiert. Da brauche ich nicht rumeiern. Halt die Fresse, Klarnamenpflicht, Sache erledigt. Aber es ist ja tatsächlich auch technisch kaum lösbar. Das ist ja das Hauptproblem wahrscheinlich an dem Ganzen. Ich meine, du müsstest ja den Internetzugang...
Weiß ich nicht. Also...
Naja, wenn du es gescheit machst, dann muss ja der Internetzugang eine Klarnamenpflicht haben. Also die Plattform kannst du natürlich umsetzen, das ist aber allein schon natürlich mit USA-Plattformen schwierig. Die richtige, so wie es ich umsetzen würde, wäre, du wählst dich heute wie damals mit deiner AOL-CD, sagst, ich bin der Konrad Bauer und da ist mein Passwort und jetzt ist völlig klar,
ob das da die beste User Experience ist, weiß ich nicht, aber es gibt technische Lösungen. Und ich glaube wirklich, also das ist eine Grundüberzeugung von mir, wir überlegen doch bei keinerlei Gesetzgebung aus Legislative, wie denn die Exekutive das umzusetzen. Haben wir noch nie.
Naja, das stimmt auch.
So, wer hat sich bei der Steuergesetzgebung jemals Gedanken gemacht?
Ist niemand.
Prüfbar,
gar niemand.
Ausfüllbar oder was auch immer?
Ja.
Niemals irgendjemand. Bei solchen Themen, das können wir ja gar nicht umsetzen. Jetzt mache ich mal meinen schlanken Fuß und sage, ich als Gesetzgeber, mir ist es scheißegal, wie du als Exekutive das umsetzt.
Im
Idealfall
reden wir miteinander.
Ja, das auf jeden Fall. Aber im Grunde ist die Technik definitiv nie der begrenzende Faktor
für irgendein Gesetz. Ich verstehe, um ehrlich zu sein, ich verstehe diese Diskussion nicht. Es gibt keinen Grund, gegen die Klarnamenpflicht im Internet zu sein, wenn ich kein Schindluder davor habe. Das gibt es einfach nicht. Das gibt's nicht. Also es gibt nicht den Grund, ich möchte anonym im Internet sein, weil ich bin ja auch nicht anonym auf dieser Welt. Ich kann ja nicht anonym jetzt rausgehen und eine Bank überfallen. Es funktioniert nicht.
Ja. Ja.
Aber dann ist die Diskussion auch beendet. Also das ist wirklich so eine Diskussion, wo ich so sage, warum führen die so Diskussionen? Also entweder wollt ihr einen Scheiß bauen oder wollt ihr rumpimmeln. Also ich habe ganz kurz bevor du kommen wirst, habe ich noch ein Video gemacht. Da draußen hängt ein Zähler. Ich habe jetzt 1496 TikToks online.
jedes Mal, wenn ihr über KI spricht, kommt jemand, der sagt, in 2 Jahren gibt es euch alle nimmer. Das sagen die aber seit 6 Jahren, muss man dazu sagen. Und es ist auch so, es gab noch nie jemanden, der zum Beispiel kam mit Klarnamen Enet, irgendeiner, der sagt, ich mache das für 500 Euro viel geiler wie ihr. Und da gibt es eine Kommentarspalte, wo ganz viele geschrieben haben, wann lieferst du jetzt deine Referenzen? Weil ich sage dann immer, liefer doch mal Referenzen, ihr macht das jetzt seit 20 Jahren, ich kann dir eine Expertise dazu geben, wenn es geil ist, sage ich es dir auch, kein Problem. Passiert nicht. Und so ist es doch bei Klarnamen auch. Noch nicht ein einziges Mal war jemand mit Klarnamen und hat bei mir reingeschrieben, du hässlicher Glatzkopf. Es passiert einfach nicht. Es passiert nicht.
Da habe ich eine kleine Anekdote tatsächlich abschließend dazu. Es gibt bei mir, ich nenne es meine Premium-Fans. So 2, 3, die kenne ich. Also die Accounts kenne ich. Kein Klarname. Aber die kenne ich und die sind sehr aktiv. Und ich weiß auch, dass es natürliche Personen sind, die bei mir in der Stadt wohnen und so weiter. Und witzigerweise, die sprechen mich sogar auf Veranstaltungen an, wo sie offensichtlich mich gesehen haben oder sonst was, wo sie mit meinem Grußwort nicht zufrieden sind, wo sie nicht zufrieden waren, dass ich überhaupt da bin oder mit der Jacke nicht gefallen habe, was auch immer. Kommentieren sie im Anschluss auf Insta oder TikTok oder wo auch immer und sagen, hey, Scheißkerl, hättest du was überlegen können, mach dieses voll. Und denk mal, was muss denn in deinem Kopf? Dich regt gerade auf, dass ich da bin. Dann geh doch zu mir hin und sag, ich finde dich scheiße.
Ja, und das passiert aber ja nicht.
Niemals, niemals. Die warten, dass sie daheim dann am Rechner sitzen, dann kommentieren sie unter dem nächsten Post, der vielleicht gar nichts mehr mit der Veranstaltung zu tun hat, aber da denke ich mal, was bist denn du eigentlich für ein kleiner, erbärmlicher Mensch? Und ehrlicherweise
das Mitleid. Das fand ich vorher interessant, dass du gesagt hast, die sind dann klein. Das finde ich ein interessantes Ding. Ja, es passiert ja auch nicht. Also es passiert nicht. Es würde niemals einer kommen und da kann man alle Kommentare nehmen und das einem direkt sagen. Wird nicht passieren.
Nee. Ich bin ja kein Bes, der mir sagt, hässlicher Glatzkopf. Darf man sagen.
Du, ich sage immer ganz ehrlich, ich bin nicht auf der Welt, um schön zu sein. Da kann ich andere Dinge, da bin ich viel zu intelligent dafür. Also,
So. Und über das hinaus sogar noch bescheiden.
Ja. In diesem Sinne, die zwei hässlichen Glatzköpfe verabschieden sich jetzt in den Feierabend.
Das wäre ein super Podcast-Titel. Das wäre eine ganze Reihe.
Die zwei hässlichen Glatzköpfe. Der eine macht Marketing, der andere Politik. Genau. Beides braucht kein Mensch.
Ja, absolut.
Konrad, vielen Dank für die Reise.
Danke dir.
Das könnte vielleicht, das müssen wir mal überlegen, das könnte vielleicht schon so, ich rede jetzt nicht über Serie, aber das könnte vielleicht schon so 2 bis 4 Mal im Jahr Geschichte sein.
Sagen wir mal, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir eine Wiederholung machen.
Ja.
Und dann schauen wir weiter.
So machen wir es.
Super, vielen Dank.
Gute Nacht.
Gute Nacht.